Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Zelluloid.
Liebe Menschen.
Zelluloid Podcast. Ahoi. Das ist ein großes Ding.
Herzlich willkommen, liebe Zelluloide, Freunde und Freundinnen. Mein Name ist Philipp Jordan und ich habe heute Abend wieder ein tolles Team um mich gerankt. Ich bin umgeben von einem tollen Team. Und wie immer, jetzt nicht wirklich spannend, der durchaus dicke Dortmunder Dorfdiskodon, Carsten Pohl.
Nabend.
Und wesentlich spannender und schon mal bei uns gewesen, der erste Stargast, Heimkehrer oder Wiederkehrer, Etienne Gardé, a.k.a. Eddie is ready.
Eddie is ready, das ist auch nicht schlecht.
Das habe ich eben dem Carsten geschrieben, Carsten, mach mal hier alles ready, wir nehmen auf, weil Eddie ist ready. Und habe ihn dabei gerade beim Hähnchenessen gestört.
Das kann ich so nicht stehen lassen.
Du hast gestern einen gesamten Gockel verdrückt. Ah nee, es war ja, was hast du heute gegessen? Ein Salatblatt.
Zum Mittag, wieso ist mein Essen Thema des Podcasts, aber heute Mittag gab es Salat und heute Abend gab es Leberkäse. Warum erzähle ich das?
In welchem Diätbuch hast du das mit dem Leberkäse, den man abends essen soll, gelesen, Carsten?
Ich besitze keine Diätbücher. Ich habe übrigens spannende Filme gesehen.
Nein, noch kurz zum Einstieg, bevor ich zum Thema Filme komme, möchte ich nochmal kurz erstens darauf hinweisen, dass alle Zelluloide-Hörer sich gerne einmischen können und im Zelluloide-Skype-Chat mitchatten können. Und das sind jeden Tag angeregte Diskussionen und auch abseits der Filmwelt. Aber ihr könnt auf jeden Fall Viktor Popp auf Skype anfragen und der haut euch dann in diesen Chat. Und außerdem könnt ihr auf facebook.com/Zelluloide ein wenig auf der Facebook-Seite stöbern. Da wird es auch meistens, sofern Carsten das nicht wieder verschläft, Shownotes stehen. Und in eigener Sache, Leute, die zur Abwechslung mal einen komplett anderen Podcast mit jeglicher Sinnfreiheit und Schamfreiheit hören möchten, bitte ich doch mal nach dem Happy Day Podcast zu gucken. Das ist ein nicht jugendfreier Podcast, den ich mit meinem guten Freund Roman aus Wien mache. Und der ist auf jeden Fall sensationell, auch wenn ich es selber sage. Verfolgt einer von euch Kevin Smith ein bisschen zufällig?
Podcast? Ja, total. Ja, also was heißt Podcast? Du meinst dieses ganze Smodcast-Nummer, ne?
Genau.
Nee, also ich habe ihn bei Twitter und er ist ja, glaube ich, einer der Menschen, die am meisten twittern von allen. Haut ja irgendwie am Tag, weiß nicht, 30 Messages raus und schreibt da ganze Geschichten und so. Und die verfolge ich auch, weil ich großer Kevin Smith-Fan bin und auch immer sehr aufmerksam seinen Anekdoten und Insider-Geschichten aus Hollywood lese. Ich wollte Lausche sagen, aber in dem Fall ist ja Lese. Aber die ganzen Podcasts, Modcastle und so, habe ich tatsächlich noch keinen einzigen gehört. Sind die gut?
Sind super. Also es ist nicht ganz so lustig, wie ich es mir erhofft hatte. Aber ich habe inzwischen auch komplett mich so ein bisschen durch alle verschiedenen Podcasts, weil er fängt jetzt auch mit einer Internet-Radiostation an. Und was aber so interessant ist, weil er redet da immer über Red State, das ist dieser neue Film, für den er keinen Verleih gefunden hat und momentan noch selber durch Amerika tourt. Und das ist ein Film, der wohl sehr nah an der Phelps Familie angelehnt ist. Also die haben ihm als Inspiration hingehalten. Und das ist diese Familie, die ihr hundertprozentig kennt, die immer also eigentlich eine Großfamilie und auch noch Leute von außerhalb, wie eine Sekte, die immer an Straßenecken stehen und sagen, God hates facts, also auf so Schildern. Oder bei Soldatenbeerdigungen stehen und so, he will rot in hell und so. Also die ein ganz besonders sensibles und nettes Völkchen sind. Und haben das natürlich gemerkt, dass dieser Red State, was ein Horrorfilm im grobsten Sinne wohl ist, sie als Vorbild genommen hat und waren auch auf irgendeiner Veranstaltung. Kevin Smith hat auch über Twitter mit einer von denen, also diesen völlig Gestörten, auch Kontakt. Und auf einer dieser Red State Vorführungen, wo danach dann so ein Q&A war, haben sich zwei Leute aus dem Publikum gemeldet, die Aussteiger dieser Familie waren. Und was super interessant ist, und das ist eben auch in dem Plus One Podcast, das ist der, den er mit seiner Frau macht, den ich inzwischen so ein bisschen den entertainendsten finde, da hört man die komplette Q&A mit diesen beiden. Und die erzählen eben, dass voll viele Sachen, wo Kevin Smith völlig ins Schwarze geschossen hat, also wo er eigentlich nichts wusste und sich so versucht hat vorzustellen, wie das bei denen zu Hause abgeht. Ich weiß nicht, ob ihr die Phelps-Leute kennt, das ist so ein ganz alter Sack, so praktisch der Opa der Familie, und der ist der Prediger und der predigt eben, dass God hates facts und also sehr schwulenfeindlich und auch, was Amerika natürlich noch viel schmerzhafter trifft, sehr soldatenfeindlich. Also jeder Soldat wird in der Hölle schmoren.
Und ja, aber das Wichtige ist ja auch zu sagen, warum die US Army feindlich ist. Es ist nämlich deshalb, weil die halt Schwule in der Armee akzeptieren. Also genau. Deswegen.
Genau. Was? Das ist ja unfassbar. Don't kiss, don't tell, oder wie heißt das nochmal? Ja. Und, nicht don't kiss, don't tell, sondern don't tell einfach nur, oder?
Genau, aber eine Sache, das ist halt, in der letzten Zeit gab es ja so ein paar Sachen, bei denen ich nicht wusste, ist das jetzt irgendwie gestellt oder verstehe ich die Welt nicht mehr? Ich glaube, das ist ein klares Zeichen davon, dass ich alt werde. Die eine Geschichte ist halt diese ganze Charlie Sheen-Sache, der dann plötzlich aus dem Nichts bei Ustream TV seine eigenen Sendungen hochgeladen hat und so, obwohl er ja das, was er erzählt hat, irgendwie völlig zusammenhangslos war. Und dann verstehe ich nicht, wie der zum einen so eine Technik-Ahnung hat, aber zum anderen dann völlig zusammenhangslos und Zeug vor sich her labert. Aber was halt noch, um wieder auf die Familie zurückzukommen, die haben einen offenen Brief an die angebliche Hackervereinigung Anonymous geschickt, wo sie halt gesagt
Anonymous?
Anonymous,
ja. Den Running, ich kann kein Englisch, ich habe
Dings-Abitur. Richtig, und du hast übrigens vorhin gesagt, ins Schwarze geschossen, aber ja, ich war der
kann Größere. Auch kein Deutsch.
Nichts gesagt. Ja, zumindest haben sie einen offenen Brief dahin geschickt, so nach dem Motto, nehmt es doch mit uns auf. Und dann gab es ein Radiointerview, das Ganze sieht man auch bei YouTube. In dem Radiointerview hat ein Vertreter dieser Hackergruppe mit der Frau, diese Rechtsanwältin von dieser Familie, diskutiert. Also die ist gleichzeitig Familienmitglied, aber hat auch einen Juraabschluss. Und während dieser Diskussion hat die Hackergruppe deren Seiten runtergenommen und zumindest sie war für mehrere Wochen lang weg. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch der Fall ist, aber das war schon wieder so ein Fall, bei dem ich mir gedacht habe, hä, das kann ja alles gar nicht sein, das ist doch irgendwie gestellt. Aber anscheinend war es wahr.
Also es ist nicht gestellt. Der Kevin Smith hat nämlich auch diese Kinder gefragt nach dem Motto, ist es von denen nur ein Publicity-Stunt? Ist es vielleicht eine Künstlergruppe? Aber sie meinen es todernst. Und Publicity ist aber auch das Wichtigste für sie. Sie sind froh für jede Kamera, die ihnen vor die Fresse gehalten wird. Zu Charlie Sheen möchte ich noch sagen, dass ich heute, während ich in meinem Atelier vor mich hinpinselte und Kevin Smith Podcast Hollywood Babylon hörte, war zum Thema auch Charlie Sheen, der jetzt er nennt es selbst Comedy-Stand-Up-Tour macht, und er hat zweimal hintereinander des Universal Studios irgendwas ausverkauft. Also er hat mit dieser Tour, die er macht, 7 Shows, 7 Millionen Dollar verdient. Was? Schon jetzt, bevor er sich dann vor denen auf einen Stuhl setzt und wahrscheinlich eine Stunde lang, eine Stunde und 20 Minuten ist sein Vertrag, einfach nur Tiger Blood und solche Sachen sagt. Aber 7 Millionen hat er wohl gemacht, $80 kostet ein Ticket und er hat alle Shows jetzt schon ausverkauft.
Wo hast du das denn gehört? Weil ich habe gerade gelesen bei Niki Finke hier Deadline Hollywood, dass er irgendwie die auf vielen Tickets sitzen geblieben ist und eben die Shows überhaupt nicht ausverkauft sind. Deshalb ist es jetzt auch schon 2 Tage her. Vielleicht ist das auch schon gar nicht mehr aktuell.
Ich weiß es nicht. Der Podcast ist ein neuer gewesen. Der kam heute Morgen bei iTunes rein. Wird aber auch schon 2-3 Tage alt sein. Aber Kevin Smith hat es verlesen, dass das wohl alles ausverkauft wäre.
Aha, okay.
Aber ich meine, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich zu diesem Charlie Sheen-Thema halten soll, weil ich finde, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder das ist einfach so ein I'm still here-mäßiger Stunt, um Publicity zu machen, was ich aber weniger glaube, oder er ist wirklich völlig am öffentlich zusammenbrechen und alle stehen nebendran und also es ist so ähnlich wie wenn ein schlimmer Unfall passiert und alle stehen drumrum.
Ja, aber das ist doch so ein klassisches Hollywood-Phänomen, dass sie auch die Stars quasi bei ihrem Aufstieg, ganz besonders begleiten, aber eben auch bei ihrem Fall. Also wenn man sich so anguckt, Britney Spears oder
Mel Gibson,
Lindsay Lohan oder Paris Hilton. Also da ist die Kamera ja wirklich so lang dabei, bis also wirklich am Menschen selbst nichts mehr übrig ist. Also die kennen da ja kein Pardon. Der kann tot sein und verrecken und krank sein. Und guckt man sich Michael Jackson an oder so, das wird einfach alles ausgeschlachtet. Und ja. das ist wie so ein Teufelskreis. Es wird immer schlimmer dadurch und befruchtet sich quasi ständig selbst.
Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er wirklich, er hat ja auch irgend so einen komischen Bluttest in irgendeiner Talkshow mitgebracht, der gemacht wurde von ihm und der zeigte, dass er clean war. Aber ich glaube, dass er, wenn dann, halt durch so eine Entzugsphase geht und da spielt das Hirn, gerade wenn man Kokain und so genommen hat, in der Regel auch ziemlich verrückt und da sitzt man besser mit irgendwelchen anderen Leuten in einem Kreis und erzählt über sein Tiger Blood. Aber er durchlebt ja die völlige Hybris. Also er denkt ja, er wäre Gott. Und ich finde es aber gar nicht so komisch, wie es viele Leute finden. Und ich habe mir einmal so einen oder zwei solche komischen Filmchen, von denen Carsten sprach, diese YouTube-Filmchen, wo er da einfach so eine halbe Stunde am Stück redet er tut mir ein bisschen leid. Es tut mir leid, dass ihm niemand hilft und er wäre für mich so ein Fall für die Zwangseinweisung in eine Entzugsklinik für ein halbes Jahr und hoffen, dass er danach funktioniert. Aber eigentlich bringt Zwangseinweisung nicht. Aber lasst uns, oder möchte noch jemand was zu Charlie, Mel Gibson oder Kevin Smith sagen vielleicht?
Nö, ja, ich nicht.
Da ist alles gesagt.
Genau. Dann fangen wir an mit der Tagesordnung und der Gast hat Vortritt. Eddie, was hast du denn gesehen? Fang mal an mit deinem ersten
Film. Okay, dann fange ich direkt mal mit dem jüngsten Filmerlebnis an. Es ist noch keine 24 Stunden gestern in der Pressevorführung hier in Hamburg von Sucker Punch, dem neuen Film von Zack Snyder, Mr. 300, Mr. Watchmen, Mr. Dawn of the Dead Remake. Und man hat ja auch im Vorfeld wirklich fast nichts Gutes über diesen Film gelesen. Irgendwie bei Rotten Tomatoes hat sich mittlerweile, glaube ich, so bei 20-21% eingependelt, was schon sehr, sehr schlecht ist. Und auch sonstige Kritiken, die ich so im Vorfeld gelesen habe, waren also wirklich, wirklich schlecht. Und dementsprechend war auch meine Erwartungshaltung natürlich schon gedrückt. Auf der anderen Seite habe ich mir aber auch gedacht, wahrscheinlich, was da eben auch viele, glaube ich, denken, wahrscheinlich checken die es einfach nur nicht, dass das einfach mal ein Film ist, wo man einfach reingeht und Spaß hat und mal das Gehirn ausschaltet und sich von Effektfeuerwerken und geiler Optik und so audiovisuell einfach beeindrucken lässt. Audiovisuell übrigens, nicht audiovisuell. genau so bin ich dann auch in diesen Film dann reingegangen und ich muss dazu sagen, es war die deutsche Version, was dem Film sicherlich auch nicht wirklich geholfen hat. Ich sage nur Stichwort Busbahnhof, aber mehr sage ich nicht. Das werdet ihr dann schon selber sehen. Ja, der Film ist tatsächlich überragend schlecht. Ich kann es auch nicht anders sagen. Ich bin großer Zack Snyder-Fan und ich habe mich richtig darauf gefreut. Ich war neulich in L.A. Noir und da hingen überall die Poster und die haben richtig krass Werbung dort gemacht mit diesen ganzen Chicks, Baby Doll und Sweet Pea und wie sie alle heißen. Und ich habe mir gedacht, ey, was kann denn ein Film, in dem es, weiß ich nicht, Drachen gibt und Nazi-Zombies und, weiß ich nicht, Mädels mit Samurai-Schwertern und Samurai-Typen mit Gatling-Guns und so. Eigentlich kann da gar nichts schief gehen. Also egal, was sie für eine Hand, eine Büchne, eine Story drum. Irgendwie muss das schon funktionieren, wenn Zack Snyder das Ganze in die Hand nimmt. Ja, und das Ergebnis ist einfach ein Rotz. Also das ist, wir sind tatsächlich die Worte ausgeblieben am Ende. Wir waren fast 10 Leute, also 10 Kollegen, die ich alle kannte, die alle in einer Reihe saßen. Und da gab es wirklich keinen, der gesagt hat, also mir hat's gefallen. Sondern es gab nur Nuancen, quasi, wer Adjektive gefunden hat, die den Schlechtheitsgrad des Films beschreiben. Ein absolutes Debakel und ein richtiges Armutszeugnis für einen der, wie ich dachte, talentiertesten Newcomer-Regisseure in Hollywood. So viel erstmal zu meinem Rant.
Ja, das macht mich wirklich fertig, denn all das, auch dieser Trailer, den ich da gesehen habe, da dachte ich wirklich, oh, alles klar, an dem Film kann eigentlich nichts schief gehen. Die Ausstattung sieht super aus, irgendwie abwechslungsreiche Story. Ich habe ihn jetzt bisher noch nicht gesehen, aber ich würde ihn wirklich sehr, sehr gerne sehen, weil exakt diese Aussage, die du am Anfang gesagt hast, die verstehen die nur nicht. Die sind irgendwie, die haben schon alles gesehen und die sind irgendwie satt und was weiß ich. Der Film, der kann nur gut sein, aber ich befürchte, ich werde bitter enttäuscht werden.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Trailer, ich meine, den ersten Trailer gibt es ja schon eine ganze Ewigkeit im Netz.
Genau.
Und bei diesem Trailer habe ich gedacht, okay, absolutely not my cup of tea. Ich habe echt, mir hat das Licht nicht gefallen, mir hat dieses Setting, bei mir gibt es irgendwann so ein Overdose und so ähnlich geht es mir übrigens auch mit den Harry Potter Filmen, dass ich less is more finde und in diesem einen letzten Trailer, was man da alles sieht, also wie Eddie hat es ja schon kurz angedeutet mit diesem riesen Samurai und Monstern und Schwertern und so einem komischen Psycho-Knast, wo die Frauen gedemütigt werden und so. Das war mir alles so over the top und so plastikmäßig, dass ich gedacht habe, der Film hat mich überhaupt nicht interessiert und ohne zu wissen, wie die Kritiken sind, weil der Hype in dem ein oder anderen Forum war ja recht groß und ich habe von Anfang an gedacht, okay, nee, da muss ich gar nicht rein. Das ist so ein Film, wo ich mich einfach irgendwann nur langweile. Das ist so ein Film, wenn ich den auf DVD gucke, sieht man mich nach einer halben Stunde nebenbei anfangs im Internet surfen, ja. Und irgendwann bin ich völlig im Internet und der Film läuft nur noch nicht audiovisuell, sondern Audio. Und deswegen diese Enttäuschung bleibt mir erspart, weil einfach das ganze Thema mir nicht gefallen hat. Aber ich habe auch Schlimmstes nur drüber gehört und gelesen und wenn jetzt Eddie als staatlich geprüfter Nerd sogar sagt, der ist scheiße, dann Carsten, kannst du dir das Geld sparen, glaube ich.
Ja, vor allen Dingen der Film, also das Problem ist, man sieht die ganzen Einzelne, es ist wie so, stell dir vor, einer wirft Pommes, Pizza, deine Lieblingsnachspeise und so weiter, alle diese Zutaten in einen Topf rührt's um und das heißt noch lange nicht, dass das, was dann rauskommt, irgendwie auch gut schmeckt. Und das ist aber eigentlich alles auch gar nicht so das, was an Sucker Punch so schlimm ist. Ich weiß auch nicht, ich will jetzt nicht spoilen, aber ich muss ein bisschen erklären, wie dieser Film strukturell aufgebaut ist. Nämlich, was der Trailer nicht verrät und was man auch im Vorfeld nicht wirklich weiß, ist, dass diese Setting... Ja, soll ich eine Spoilerwarnung geben oder wie mache ich das?
Ja, mach mal.
Okay, ich erkläre es einfach mal. Es ist so ein bisschen an Inception angelehnt, ja. Also es gibt da dieses Mädel, Babydoll, die halt irgendwie eingewiesen wird am Anfang direkt in so eine Art, nicht in so eine Art Inne, in so eine, wie nennt man das, so einen geisteskranken...
Irrenanstalt.
Irrenanstalt.
Das ist der politisch korrekte Ausdruck, genau.
Das ist der korrekte Ausdruck. Irrenanstalt. Kommt von ganz hinten. Ne? Genau. Und es ist halt so total angelehnt an einer Flug über das Kuckucksnest. Ja? Sie kommt da rein und irgendwie... auch wenn da nur heiße Tussis sind, aber irgendwie ist alles total überzeichnet schon und diese Tussi auch aus Entourage, die auch in Watchmen mitgespielt hat, ich kann mir ihren Namen immer nicht merken, Carla Gulun, Gulula, Luli, irgendwas, spricht dann mit so einem schlechten, synchronisierten russischen Akzent, eine neue, bla bla bla, so, ja, und sie kommt dann halt rein und dann soll sie brainwashed werden, aller Shutter Island und dann wird auf jeden Fall geschaltet sie quasi gedanklich in eine Fantasy-Welt und in dieser Fantasy-Welt kriegt sie eine Waffe und eine Knarre und ist halt voll krass und es ist so ein bisschen Inception-mäßig, dass die Sachen, die sie in der echten Welt sieht, die gibt es quasi dann auch in dieser Fantasy-Welt, aber halt völlig übertrieben. Sie soll dann zum Beispiel einen Schlüssel finden, sie kriegt dann von irgendeinem alten Typen einen Auftrag, findet den Schlüssel und in ihrer Fantasy-Welt ist der Schlüssel dann von einem Drachen bewacht in so einem krassen Schloss, was aussieht wie Minas Tirith aus Herr der Ringe.
Das klingt doch total cool, ich weiß
überhaupt nicht. Ja, warte. Aber das Problem ist, dass in dieser Fantasy-Welt ist dann, aus dieser Fantasy-Welt kommt sie dann wieder in die Realität, wo es dann wieder in diesem...
ist der Drachen, dann der Hausmeister, die Hausmeistersfrau aus der Lindenstraße.
Na ja, so ungefähr, aber ich kann es wirklich schwer erklären. Sie ist dann wieder in der Realität und in dieser Realität sind sie aber alle Tänzerinnen. Das heißt, sie kann, also es ist zum Beispiel so, sie kann nur in diese Fantasy-Welt gehen, wenn sie tanzt.
Oh mein Gott.
Ja, das ist die Erklärung. Es gibt keine andere Erklärung, es tut mir leid. Und dann muss sie tanzen und dann tanzt sie und dann geht die Kamera auf ihr Auge und dann ist sie in der Fantasy-Welt und plötzlich stehen dann da halt irgendwelche Samurais mit Gatling-Guns. Dann bekämpft sie die. Und dann ist sie wieder in der Realität und alle applaudieren, wie toll sie getanzt hat.
Okay,
und das Krasse ist, dass diese Sequenzen, diese Set-Pieces, diese Action-Sequenzen sind völlig voneinander getrennt quasi. Und in diesem Irrenhaus finden dann die hanebüchsten Dialoge statt und es passiert 20 Minuten lang nichts und du siehst ein paar Mädels, die kichern oder heulen, je nachdem, und tanzen und sich schminken und Scheiße labern und du denkst dir einfach nur, was ist das hier? Und dann kommt wieder die nächste Actionsequenz, wo sie gegen futuristische Roboter kämpft oder gegen Nazi-Zombies und es klingt toll, ich weiß, aber jede dieser Actionsequenz hat auch schon so viel Fehler und ist so schlecht choreografiert und langweilig und uninspiriert. Ich meine, sag's mir selbst, wie oft wollt ihr noch eine Zeitlupenkugel sehen? Eine CGI-Kugel, die irgendwo langfliegt oder ein Messer, das auf eine zufliegt und sie sich in letzter Sekunde so mit einem Flickflack davon wegdreht und das Messer fliegt auf die Kamera zu. Oder mein absolutes Liebling ist ja dieser Move. Seid ihr noch da?
Ja. Okay.
Dieser Move, den ich schon bei Tron gehasst habe, wo sie von irgendwas oben runterspringt und dann auf einem Knie landet und dann langsam hoch in die Kamera guckt. Gibt es, glaube ich, 6 Mal. Ja. So uninspirierter Scheiß, Choreografien, wo du das Gefühl hast, du siehst noch den Regisseur, wie er zu dem Schauspieler gesagt hat, so, den haust du links, den haust du rechts und dann drehst du dich 180 Grad in die Kamera und guckst böse. So wirken diese Szenen, ja, also wirklich, du hast das Gefühl, es kann nicht von dem gleichen Typen sein, der mit 300 teilweise wirklich geile Kampfsequenzen auf die Leinwand gezaubert hat. Ach, es ist alles so schrecklich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ja, ich kann das schon verstehen. Wenn das ist dann auch, wie ich mal in dem Red Letter Bewertungen oder Analysen zu Star Wars gelernt habe, es ist visuell ermüdend.
Ja, absolut. Aber es ist nicht nur visuell ermüdend, es ist auch so ermüdend, weil diese Action, es gibt quasi 5 Action-Set-Pieces und abgesehen davon, dass die komplett fast alle in Zeitlupe laufen, es ist so viel Zeitlupe, dass du wirklich irgendwann keinen Bock mehr hast, sind die erstens fast komplett nur CGI. Also es wirkt richtig komisch, wenn du dann so Tussis siehst, die in einem CGI-Hubschrauber über einer CGI-Burg kreist, gegen einen CGI-Drachen kämpft, aber in diesem Hubschrauber ist dann eine echte Tussi. Es sieht einfach scheiße aus. Weißt du, die CGI-Effekte an sich sind nicht schlecht. Wenn ich die in einem Videospiel sehen würde, würde ich sagen, geile Zwischensequenz. Aber es passt irgendwie alles so nicht. Und dann bist du wieder in dieser Realität, wo sie alle Tänzerinnen sind und sie muss wieder tanzen oder hat gerade aufgehört zu tanzen. und siehst diese Mädels, die nur rumflennen oder rumgackern. Ich habe schon vorhin irgendwo bei einem geschrieben, es ist wie Monroes der Film und es ist auch so keusch, ja, die haben quasi Hotpants an unter diesen Mini-Röcken, also es ist auch überhaupt nicht geil, es ist nicht blutig oder brutal oder so, es ist völlig lasch, die Choreografien sind scheiße, es ist alles irgendwie, und ich sagte euch ganz ehrlich, Leonidas hatte weniger an als die Mädels.
Okay. Ja, hallo, dann wird es jetzt für den Carsten wieder interessant. Was ich schon den totalen Upturn finde, ja, ist, wenn ich einen Trailer sehen würde, du bist immer noch ein bisschen horny vom Leonidas oder was?
Nein, du hast gerade sehr geil ja gesagt, was ich schon total upturn finde. Ja.
Ja,
egal, sorry.
Aber wenn man einen Trailer sieht mit den krassesten Drachenkämpfen und Riesensamurais und was weiß ich was. Und dann geht man in einen Film und muss dann erfahren, dass diese Action, und dann ist sie halt weniger intensiv, wenn man weiß, sie ist praktisch nur im Kopf einer Person. Und ja, wie sie da die Brücke bauen, also wenn ich mir das vorstelle, sie muss, um aus diesem Irrenhaus zu kommen, zuerst mal einen Schlüssel finden. Und dann muss sie, während sie tanzt, im Kopf einem Drachen den Schlüssel abluchsen. Aber wie macht sie dann praktisch in der Realität dann zufällig genau dieselben Bewegungen und klaut dem Hausmeister dabei den Schlüssel? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es ist gar, also ich sag ja, der Film ist so, es ist einfach dumm, es ist einfach bescheuert. Dann, sie kriegt den Auftrag von so einem alten Typen, sie muss 5 Sachen finden. Eine Karte, ein Schlüssel, ein Messer, Feuer und ein Geheimnis. So, und dann
oh, bitte halt, lass das Geheimnis Liebe sein.
Nee, das ist schlimm. Aber dann sieht sie halt im Chefzimmer von dem Aufseher von dieser Irrenanstalt, sieht sie halt eine Karte an der Wand. So, und dann tanzt sie und dann ist wieder dieser alte Typ in ihrer Fantasie und sagt, okay, da, die Karte ist, was war denn das für eine Szene, die weiß ich gar nicht mehr. Ach so, das ist die Nummer mit den Nazi-Zombies. Wird bewacht von einem Oberzombie in seinem Nazi-Bunker. Ihr müsst da rein. Und da haben sie alle krasse Waffen und einen Cyborg, einen Roboter, der in die Luft fliegt. Und die Roboter, wenn man sie erschießt, kommt nur Dampf aus denen raus, weil offensichtlich Blut durften sie nicht nehmen. Und dann rennen sie da lang und es sieht aus wie Starship Troopers 3. Irgendwie ganz schlecht choreografierte Action alles Schmarren. Und dann ist sie da in diesem Raum bei diesem Obernazi und dann nimmt sie die Karte an sich und dann hört sie quasi wieder auf zu tanzen, ist wieder in der Realität und dann geben sich die Girls alle High Five. So.
Oh mein Gott. Es klingt ein bisschen wie Charlie's Angels auf LSD rated PG.
Ey, ich sag dir, Charlie's Angels ist fucking Citizen Kane dagegen. Das ist, also, mir fehlen wirklich die Worte zu beschreiben, wie dumm das alles ist und auch wie langweilig diese Sequenzen zwischen diesen Action-Szenen. Auf der anderen Seite nerven einen die Action-Szenen auch so, weil das so, also man, ich sag ja gar nichts gegen CGI-Overload. Von mir aus macht nur CGI, aber dann muss es auch geil sein, dann lass es wenigstens cool sein, ja. Aber dann nicht 0815 Scheiße, das war ja wenigstens, Tron fand ich ja auch schon scheiße, aber bei Tron war zumindest dieser Disc-Fight oder der mit den Racern, der war wenigstens irgendwie cool, ja, den habe ich mir gern angeguckt. Aber die Action-Szenen da sind auch alle scheiße. Es ist, okay. Die Schauspieler sind alle scheiße. Es gibt keinen richtigen Bösewicht. Es gibt einfach, das ist alles so schrecklich.
Ich musste die ganze Zeit vorhin denken mit Overdose, auch bei dem Trailer, musste ich an Hellboy denken, wobei Hellboy ja echt coole CGI hat und Hellboy hat einen, weil du gerade sagtest, Bösewicht. Hellboy hat in beiden Teilen recht coole Bösewichter. Also dieser Super-Nazi-Kämpfer und im zweiten Teil dieser komische Prinz. Den kann man sich auf DVD ja noch angucken. Weil
ja, der Hellboy hat auch mal einen Gag hier und da mal was zu lachen oder nimmt sich auch mal selbst nicht so ernst oder irgendwie einen sympathischen Hauptdarsteller oder irgendwie einen Helden oder wie auch immer. Sucker Punch hat nichts. Also wirklich, aber ich möchte fast, dass ihr ihn alle seht, damit ich Bestätigung bekomme.
Ja, den kriegst du wahrscheinlich. Also spätestens, wenn er auf DVD rauskommt und meine Videothek ihn führt. Dann kommen wir doch hoffentlich jetzt zu einem besseren Filmerlebnis und zu unserem Leonidas unter den unter die Schürze spinkenden Carsten.
Ja, ich weiß nicht, ob der Film tatsächlich besser ist, aber ich hatte ihn mir als ersten rausgesucht und es war halt eine Notfallausleihung, weil der gute Philipp ja gesagt hat, wir zeichnen morgen auf und dann stand ich da so ein bisschen ratlos, oh Gott, ich habe ja nichts, was gucke ich noch und den Film, den ich mir dann rausgesucht hat, weil er unter anderem auch in Amazon-Verkaufscharts und in diesen Videothekencharts sehr weit oben ist Eat, Pray, Love. Hat den
ich habe den gesehen? Bei Amazon übrigens mit, da bin ich mit schuld. Ich habe den vor einem halben Jahr mal irgendwann als Vorbestellung bei Pre-Order bei UK geordert und er liegt aber immer noch, nachdem ich Rotten Tomatoes und IMDb gecheckt habe, eingeschweißt bei mir im Schrank. Von daher, du darfst aber spoilern.
Ja, okay, ist aber in Ordnung. Also, was ich dazu sagen kann, ich weiß gar nicht, ob ich die richtige Person bin, um sowas wie Eat, Pray, Love zu gucken. Also, kurzum geht es halt um Julia Roberts, die, wie auch in einem anderen Film, von dem ich heute noch erzählen werde, irgendwie einen Job hat, wo es irgendwie null Verantwortung gibt, aber irgendwie ein Riesengehalt. Zumindest kann sie sich erlauben, quer durch die Welt zu reisen und alles Mögliche. Irgendwann wurde ihr mal von einem Guru versprochen, dass sie all ihr Geld in ihrem Leben verlieren wird, aber dann doch die große Liebe finden wird und so weiter und so fort. Und sie ist halt so ein bisschen mit sich selbst ein wenig unzufrieden. Sie ist auf dem Selbstfindungstrip und hat dann irgendwann den großen Plan, nachdem das mit ihrem Ehemann halt nicht funktioniert hat, dass sie quer durch die Welt reisen will. Und sie hat hauptsächlich drei Ziele. Als erstes geht es irgendwie nach Italien. Dort reist sie alleine hin. Als weiteres fliegt sie nach Indien und zum guter Schluss ist sie in Bali. Ich muss das jetzt richtig nochmal nachgucken, damit ich da keinen Quatsch erzähle. Ich sage es mal so, diesen Film kann man dann auch genauso aufteilen. Der erste Teil, der findet dann halt in New York statt und dann reist sie halt weg. Bis Indien kann man alles noch gucken. Also da fand ich das alles noch irgendwie interessant. Ab Bali wurde es irgendwie schockierend langweilig und hat sich unglaublich gezogen. In jedem dieser Länder lernt sie halt irgendwie sich selber besser kennen. In Italien zum Beispiel lernt sie das schöne Leben. Also sie lässt sich halt gehen, sowohl von Essen körperlich her, als auch quasi sie lässt sich ganz einfach gehen. Interessant ist halt noch, dass dort ein Italiener ihr erklärt, dass die Amerikaner zwar wissen, was Entertainment ist, aber nicht wissen, was Leidenschaft ist. Das war irgendwie so ein zentrales Thema, das dann halt zum Schluss so als Ergebnis nochmal in Wörter gefasst worden ist. Und das war irgendwie noch ganz interessant und es wurden halt so 1, 2, 3 Themen angesprochen, was man halt so zu akzeptieren hat und auf wie man sich im Leben verlassen kann und so weiter und so fort. In Indien gibt es halt ein anderes Thema. Zum einen lernt sie da einen ziemlich verlorenen Mann aus Texas kennen, der aus Versehen fast seinen eigenen Sohn überfahren hätte, als er völlig betrunken war. Und sie meldet sich halt in einem indischen Kloster an, wenn man das halt so sagen darf, und trifft dort zum Beispiel auch auf ein kleines Mädchen, das zwangsverheiratet wird und so weiter und so fort. Zum Schluss fliegt sie halt nach Bali, wo sie halt nochmal ihren Guru trifft, der sich aber gar nicht mehr an sie erinnert. Und ich glaube, ich habe jetzt auch schon viel zu viel über diesen Film erzählt. So oder so, mir hat er nicht so super gefallen. Ich habe es dann aber auch wirklich versucht, so absolut neutral zu gucken, wie es mir möglich ist. Bis Indien hat mir das noch gefallen, besonders weil ich halt auch irgendwie manchmal so Reisegeschichten gerne mag und irgendwie andere Länder kennenlernen und so. Aber das kam halt dann im Film auch noch vor, aber irgendwie geht es dann in Bali nur noch um Julia Roberts oder halt die Hauptdarstellerin. Das ist sowieso ein Riesenproblem. Mir war irgendwie nie klar, wo hört Julia Roberts an auf und wo fängt die Rolle an. Aber hat den sonst noch irgendwer gesehen? Na, vermutlich nicht und will auch keiner mehr sehen. Nächster Film bitte.
Sehr schönes Fazit.
Ja. Okay. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das jetzt einzeln mache, aber ich glaube, ich nehme die Frechheit raus und pack 4 Filme in eine kurze Besprechung. Und aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil es alles alberne Komödien sind und weil sie zum allergrößten Teil auch schon in unserem Podcast besprochen werden. Also erstmal habe ich mir, ich bin ja ein neugieriger Mensch, letzte Woche hat ja Felix Due Date angesprochen und da kann ich mit einem Satz sagen, ich schließe mich seiner Meinung an und das einzige Mal, dass ich auch nur ansatzweise grinsen musste, war, als Zach Galifianakis sein Einschlafritual vollzog.
Ja.
Und sonst,
ich fand den gar nicht so schlecht.
Echt?
Ja.
Das wundert mich. Also ich war wirklich sehr enttäuscht und ich habe mich da wirklich, muss ich sagen, ein bisschen durchgequält. Also ich will aber vor allem, weil jetzt schon letztes Mal darüber, aber Eddie, sag mal, was dir an dem Film gut gefallen hat, kurz.
Ja, also der ist jetzt nicht überragend oder so, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich fand, dass die Chemie zwischen Zach Galifianakis und Robert Downey Jr. eigentlich sehr cool war. Der war halt 0815, war halt quasi ein Remake von Trains, Planes and Automobiles, wie heißt er hier? Ticket für zwei mit Steve Martin und John Candy, der natürlich wesentlich besser ist, aber ich fand, erstens mag ich Zach Galifianakis sehr, ich finde eigentlich alles lustig, was der macht. Wenn der nur irgendwie blöd guckt, muss ich schon lachen, das ist vielleicht der Vorteil dann bei dem Film. Und Robert Downey Jr. war nicht überragend, aber da gab es schon so einige Szenen, zum Beispiel auf der Toilette, wo er sagt, du bist ein Schauspieler, dann spiel mal eine, weiß ich nicht, du bist Julia Roberts, du bist schwanger und du erfährst deine, und du musst deinem Freund sagen, oder was weiß ich, wie war, ich krieg's nicht mehr genau auf die Reihe, dass er Krebs hat oder so. Und dann kommt er rein und sagt, hi, ich bin Julia Roberts. Und dann sagt er halt irgendwie, ja, deine Mutter hat Krebs. Irgendwie so. Also er wiederholt quasi genau die Anleitung. Und das waren alles so, das war jetzt nicht lustig rübergebracht, aber das waren so Szenen, da musste ich lachen und auch, wo er hinten drin sitzt und da hochfliegt. Und es gab natürlich auch Szenen, die so ein bisschen blöd waren mit dem Wichsen. Das war übertrieben und dann auch irgendwie nicht so lustig. Oder auch die Szene fand ich ganz gut mit Danny McBride, wo er da an der Bank ist. Und man erfährt, dass er sich so einen bescheuerten Künstlernamen gegeben hat, obwohl sein echter Name eigentlich total cooler, ein cool klingender Hollywood-Name ist. Und so. Also ich fand den sympathisch. Fand ihn nicht überragend, aber ich habe da auch echt schon wesentlich schlechtere Komödien gesehen. Also insofern kann man sich mal geben, so wenn man in einer guten Bierlaune ist mit ein paar Kumpels auf DVD, finde ich, ist es nicht so verkehrt.
Ich hatte den halt auch gesehen und ich fand ihn ganz okay. Also sowas wie Hangover fand ich halt viel, viel besser. Aber Zach Galifianakis ist auf alle Fälle lustig. Mein Lieblings-Zach Galifianakis-Witz ist übrigens, hallo, mein Name ist Zach Galifianakis. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Okay. Ja, ihr müsst mal, kleiner Tipp, wenn ihr mal was Cooles von dem sehen wollt, dann schaut euch Between Two Ferns an, gibt's auf YouTube. Sind so 10-Minuten-Interviews, wo Zach Galifianakis so tut, als ob er Hollywood-Stars interviewt. Gibt es mit Ben Stiller und Natalie Portman und Michael Cera und so ein Interview, die dann so in 10 Minuten, und sie spielen sich quasi selbst und es ist wirklich sehr, 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 sehr lustig. Between Two Ferns heißt das, könnt ihr euch auf YouTube angucken.
Cool, werde ich auf jeden Fall machen. Der nächste Film war MacGruber, den ich mir sofort bestellt hatte, als Carsten mir sagte, dass es den für 5 Pfund in England gibt. Und Carsten, wenn du mir bitte 5 Pfund überweisen willst.
Nein.
Für all diese Komödien gilt, dass sie eben so Komödien sind, wo man vielleicht auch in der, wie Eddie das sagte, in einer Bierlaune mit ein paar Freunden, sind die sicher auch lustig. Wobei MacGruber ähnlich wie also in Due Date funktioniert deswegen besser, weil eine sehr präsente Person praktisch so ist wie man selber. Und das ist Robert Downey Jr., also jemand, der normal ist. Dadurch wirken die Dummheiten und die komischen Aktionen von Zach natürlich lustig, aber werden gleichzeitig, ist die Welt um ihn herum normal und wird normal gehalten durch Robert Downey Jr. Bei MacGruber ist es so, dass es da so eine Nebenrolle gibt von einem, der ein bisschen normal ist, aber im Grunde ist dieser gesamte Cast, diese gesamte Dings ist total auf Klamauk gebürstet und alle Charaktere, bis auf einen so einen jungen Lieutenant, den er die ganze Zeit disst, sind eigentlich ziemlich hohl. Und der hat auch einige Lacher und es gab so ein paar Szenen, die ich wirklich cool fand, aber auch er war jetzt nicht so der Burner. Danach The Other Guys mit Mark Wahlberg und Will Ferrell. Ich mag Will Ferrell sehr und ich war nach dem Trailer war ich mir sicher, dass ich den Film lieben würde, aber leider, hat der Film nur ein paar sehr coole Sachen. Also die Szene, wo Mark Wahlberg zu ihm nach Hause kommt und da ist diese, wie heißt sie, Mendes, glaube ich?
Eva Mendes, ja.
Genau, ist seine Frau und man muss dazu sagen, dass Will Ferrell also so aussieht, wie er halt aussieht, aber halt der totale Nerd-Idiot, also jemand ist der, wo man sich wundern würde, dass er überhaupt verheiratet ist. Und er kommt zu ihm nach Hause und dann läuft Eva Mendes rein und Mark Wahlberg läuft praktisch förmlich der Sabber aus dem Mund. Und er so, who's that? Und dann sagt er, Will Ferrell, oh, that's my wife. Und er so, no, really, who is that? Und sagt sie, yes, I'm his wife, come on now, tell me. Who is that? Und er kann es einfach nicht glauben. Und er macht auch ziemlich schamlos sie voll an vor Will Ferrell. Und was man dann aber im Laufe des Films merkt, dass Will Ferrell, ich kenne das von mir selber, aber dass Will Ferrell für alle anderen Männer unerklärlicherweise einen extremen Schlag bei gut aussehenden Frauen hat, im Gegensatz zu Mark Wahlberg. Und dass alle heißen Frauen sich praktisch ihm an den Hals werfen und als kleinen Höhepunkt Mini-Spoiler ist, dass er erzählt aus seiner Jugend, wo er mal auf der Schule war und irgendeine gut aussehende Frau zu ihm kam und gesagt hat, hey, und ich würde mir gern ein paar Euro dazu verdienen und meinen Körper verkaufen, kannst du nicht so ein bisschen mich managen? Und Mark Wahlberg dann natürlich sofort sagt, wie, du warst ein Pimp? Er so, nein, ich war doch kein Pimp. Und man sieht dann immer wieder Szenen aus dieser College-Zeit und irgendwann ist er halt auch voll angezogen wie ein Pimp gewesen, hat echt 10 Frauen um sich rum. Das ist so wirklich dieses Tröpfelchen, was den Film doch so macht, dass ich sage, hey, wer mit Will Ferrell Humor was anfangen kann, erwartet kein Anchorman, aber es ist ein okayer Film mit kleinen Höhepunkten. Der Film, der mir dann doch von diesen ganzen ziemlich lahmen Komödien am besten gefallen hat, obwohl er auch noch lange nicht in der Liga der guten Komödien mitspielt, war Dinner for Schmucks mit Steve Carell, Paul Rudd und Zach Galifianakis. Und die Rolle, die Zach Galifianakis da hat, ist einzigartig und ich behaupte die beste, die er je gespielt hat. Also es geht in dem Film und das ist das, was ich so schön finde, weil der Film hat Herz um einen vollkommenen Vollidioten namens Steve Carell. Die Hauptrolle spielt übrigens Paul Rudd und Paul Rudd ist in einer Firma, wo der Oberchef ein ganz bizarres Hobby hat, indem er nämlich alle Leute, die besonders toll in der Firma am Aufsteigen sind, einlädt, zu so einem kleinen Wettstreit, wer bringt den größten Vollidioten mit? Und irgendwann fährt Paul Rudd aus Versehen beinahe diesen Steve Carell an und merkt halt dabei, dass dieser Steve Carell echt selten bescheuert ist und, was ich sehr süß fand, kleine Mäuse ausstopft und mit ihnen irgendwelche Settings nachbaut, irgendwelche Geschichten, Filmszenen und so weiter, wo ich mir sicher bin, würde man es im echten Leben machen, würde man in der einen oder anderen Galerie hängen, so liebevoll, wie er das macht. Und was aber so lustig ist, dass er arbeitet bei der Steuer und sein Kollege ist eben Zach Galifianakis und der ist, sagen wir mal, der Einäugige unter den Blinden und erzählt dem Steve Carell, dass er irgendwelche Mind-Powers hätte, also dass er ihn durch Mind-Control irgendwie zu bestimmten Sachen bewegen könnte. Und der Blick, diesen hypnotiseurmäßigen Blick, den Zach Galifianakis da anbringt, der ist so lustig und so scheiße zugleich. Das war der Höhepunkt, aber trotzdem auch das ein eigentlich schwacher Film. So, das war meine kleine Exkursion in die Low-Level-Comedies. Hat einer von euch Dinner for Schmucks gesehen, zufällig?
Ich habe den abgebrochen, muss ich zugeben, obwohl ich eigentlich Fan von allen Beteiligten bin, Steve Carell, Paul Rudd, Zach Galifianakis, aber ich fand den, ich bin nicht reingekommen, vielleicht muss ich dem nochmal eine Chance geben, ich habe so 20, 30 Minuten gesehen und dann war ich irgendwie, ist der Funke nicht übergesprungen.
Ja, er ist auch eigentlich wirklich schlecht. Was eben den Film für mich, also wenn du ihn noch rumliegen hast, dann spul zu den Szenen vor, wo Zach Galifianakis ist und wo sie bei ihm nachts irgendwelche Steuerpapiere oder irgendwas holen müssen.
Ja, da war ich noch nicht.
Und am Ende eben dieses Dinner, weil da wird dann Steve Carell durch neue Mind-Power-Tricks den Zach Galifianakis wieder rum zu seiner Marionette machen. Und ich finde dieses Battle of the Super Idiots oder Schmacks eben ist sehr lustig, aber der Film ist mich verwundert es nicht, dass du ihn abgeschaltet hast, sagen wir mal so.
Also ich gebe ihm vielleicht nochmal eine Chance, weil, wie gesagt, Zach Galifianakis mag ich eigentlich sehr gerne und ich hatte schon völlig vergessen, dass der da sogar auch mitspielt und würde ich dann eigentlich doch schon gern sehen, was er da gemacht hat.
Er hat aber, wie gesagt, nur sehr wenig Screentimes, sind 2 oder 3 Szenen, aber ich fand diesen Blick war halt mal komplett, er spielt auch ein bisschen nicht diesen Kiffer-Idioten, sondern er spielt mehr so den Dead Serious Nerd Deppen und von daher fand ich das ganz lustig, aber ich möchte auch nochmal, um das deutlich zu machen, keine Empfehlung aussprechen für Dinner for Schmacks. Vielleicht sogar ist The Other Guys ist für die Allgemeinheit wohl eher was, weil der auch mal so ein paar Action-Szenen bietet und ein paar hübsche Frauen und eben Will Ferrell, der ist auch entertainer, aber auch der hat mich eher enttäuscht.
Ja, den habe ich auch gesehen. Kann ich mich eher hier, The Other Guys, kann ich mich eigentlich auch nur dem anschließen, was du schon gesagt hast. Also diese Szene, die du beschrieben hast, war tatsächlich auch die beste im Film. Das Problem war, ich kannte sie schon aus dem Trailer und dadurch war einfach da schon wieder ein bisschen was, war ein bisschen die Luft raus und generell fand ich, da waren einige gute Szenen. Ich fand auch Mark Wahlberg irgendwie erfrischend lustig und sympathisch. Aber mir war das too much auch. Das war
ja, war's auch.
Der war völlig überladen und ich fand auch, Will Ferrell hat overacted irgendwie, wie er es eigentlich sonst auch macht. Aber irgendwie dieses Mal habe ich es ihm nicht so. Ich weiß nicht, das war. Das ist so dieser klassische Fall von They try too hard. Das war irgendwie zu viel von allem und dabei ist irgendwie so ein sympathisches Ganzes auf der Strecke geblieben. Den kann man sich mal angucken, auch in der Bierlaune, aber da hat mir zum Beispiel Due Date besser gefallen, weil der klarer strukturiert war und auch nicht auf jede Sekunde ein Gag so getrimmt war wie The Other Guys und ja, weiß ich nicht. Fand ich auch enttäuschend, muss ich sagen.
Ja, war es auch. Also, ich muss dazu sagen, dass ich mir Due Date und The Other Guys in einer, nicht Bierlaune, aber in einer Laune von Geistesumnachtung, trotz mehrfach Lektüre von schlechten Kritiken, beide für 16 Euro, also jeweils, so mal eben kurz shoppen mit den Kids, die nehme ich mir mit, dann habe ich heute Abend was zu lachen und das waren 28 Euro Lehrgeld.
Unfassbar.
Ja, unfassbar. Aber du bist wieder dran, unfassbarerweise.
Ja, was soll ich denn mal nehmen? Ich könnte aus Aktualitätsgründen vielleicht ein bisschen was zu Source Code sagen.
Oh, den würde ich ja echt gerne sehen. Ich habe halt nur gelesen, dass der bei South by Southwest irgendwie vorgestellt worden ist. Und alles, was ich darüber gehört habe, fand ich toll.
Das ist doch der Film mit Donnie Darko und von dem Macher von oder?
Ja, Duncan Jones heißt der. Das ist der Macher von Moon.
Genau.
Den ich überragend fand und deshalb natürlich auch sehr gespannt war. Ich war da in der Presse, ich weiß gar nicht, ob da noch ein Embargo drauf ist oder nicht, oder ob ich jetzt wieder Ärger kriege.
Also bei Slash-Film haben sie ihn auch besprochen oder zumindest drüber gesprochen mit diesem South by Southwest
Veranstaltung. Also ich rede einfach mal, ich habe eigentlich nur hauptsächlich Positives zu sagen, deshalb wäre das ja frech, wenn man mir dafür noch an den Karren fährt.
Wir haben gute Anwälte.
Bestimmt, genau, in der Familie.
Carsten vor allem.
Ja, und außerdem gibt es den, glaube ich, schon bei Pirate Bay, also total offen.
Na dann. bei uns kommt er ja, glaube ich, auch erst im Mai oder so raus. Ich weiß gar nicht, warum so früh schon so eine Pressevorführung war. Der Film wurde uns angekündigt von dem Veranstalter dieser Pressevorführung, der ganz stolz war, dass er schon eine Rolle gekriegt hat. von dem Film, wurde uns angekündigt, dass er ja bei einer anderen Pressevorführung, die irgendwie in München gehalten wurde, hätte es sehr viel angeregte Gespräche nach dem Film gegeben und er wäre sehr gespannt, wie das Urteil ausfällt und was die Leute danach zu sagen haben. Das hieß es vorm Film, da war ich natürlich dann schon wieder gehypt, weil ich gedacht habe, okay, da kommt jetzt der Mega-Twist und alles ist hier David Lynch-Style. Am Ende muss man, weiß ich nicht, erstmal studieren, um überhaupt zu raffen, was passiert ist. So war es dann nicht. Source Code ist ein eigentlich recht geradliniger Film, geht auch nur knapp 95 Minuten oder so, was heutzutage ja schon wirklich eigentlich als kurz durchgeht, gerade für so einen ambitionierten Film. Und handelt quasi, ich versuche zu erzählen, ohne irgendwie groß was zu spoilen, handelt von einem Typen, der im Zug sitzt, gespielt von Jake Gyllenhaal. Und dieser Zug, in diesem Zug ist eine Bombe und diese Bombe explodiert und er hat quasi ein Déjà-vu und der Zug explodiert und dann findet er sich plötzlich in so einer Kapsel wieder und in dieser Kapsel hat er einen Computer und mit diesem Computer ist er verbunden mit irgendwelchen Militärleuten, die ihm den Auftrag geben, die ihm quasi sagen, er muss jetzt wieder in den Zug rein, sie werden ihn durch neueste NASA-Technologie wieder dort reinbeamen und er rafft erstmal überhaupt nicht, was los ist und sagt so, hä, was, wo bin ich, was ist hier los und sie lassen ihn natürlich im Dunkeln und da macht es irgendwie zapp und dann ist er wieder in diesem Zug. So. Und dann sitzt er da und die gleichen Leute, so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier, die gleichen Leute sitzen da und machen die gleichen Sachen. Und es ist im Prinzip nichts anderes als und täglich grüßt das Murmeltier in einer mehr Action, Science-Fiction orientierten Welt. Und genau so geht der Film, dann muss man sich das auch vorstellen. Er scheitert dann wieder und das nächste Mal macht er andere Sachen und versucht andere Sachen. Und so funktioniert im Prinzip der Film. Mehr kann ich jetzt auch an der Stelle nicht sagen, ohne irgendwie zu viel zu spoilen. Aber ja, ich glaube, mit täglich grüßt das Murmeltier ist auch alles gesagt. Ja, und ich fand den eigentlich sehr kurzweilig. Wie gesagt, 95 Minuten, der fängt direkt an, es geht eigentlich direkt los und ohne wirklich, was ich ja bei solchen Filmen dann immer hasse, irgendwelches pseudoschwangeres Geblabber und Geblubber, sondern er konzentriert sich auf die wenigen Hauptcharaktere, die es in diesem Film gibt. Und hatten doch sehr cooles Ende, wie ich finde. Es ist ja heutzutage auch echt schwer, Leute noch zu überraschen oder irgendwas zu schaffen, wo man nicht schon nach 10 Minuten rausbekommt, was es ist. Weil man ja auch mittlerweile schon in so einen Film reingeht und direkt versucht rauszufinden, was ist hier falsch. Und mit seinem Sitznachbarn sagt, ha, ich sag dir, es ist so und so. Und ich fand das alles ein rundes Ding, sehr unterhaltsam. Gut umgesetzt, knackig präsentiert, jetzt kein Innovationsmeisterwerk, wie gesagt, und täglich grüßt das Murmeltier ist ja auch ganz ähnlich, aber mit einer knackigen Auflösung und coolen Schauspielern und einfach solides, also sogar grundsolides, gutes Action-Science-Fiction-Kino, hätte ich mir auch noch 20, 30 Minuten länger geben können, fand ich fast schon zu kurz, während Inception fast schon zu lang war, war der fast schon zu kurz. Und kann man sich auf jeden Fall geben, war ein guter Film, aber auch wirklich ganz anders als Moon zum Beispiel. Aber von mir gibt es da auf jeden Fall einen Daumen hoch und eine Anschauempfehlung.
Super, das freut mich zu hören.
Ja, jetzt ist es natürlich doof, wenn ich dauernd über Filme quatsche, die ihr noch nicht gesehen habt.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde, bei Roundup darf auch mal gerne einfach nur, da muss nicht unbedingt einen Dialog entstehen. Ich finde es auch vor allem cool, weil das ja auch so ein bisschen den Service-Gedanken dieses Podcasts zugute trägt, weil wir, Kinotipps sind ja eigentlich das Beste, weil Zellu-Leute spricht ja auch so ein bisschen für Kino und bei Roundups habe ich immer gerne auch etwas ältere Filme und so dabei, weil ich denke, ah, die müsst ihr noch sehen oder die müsst ihr nicht sehen und ich finde es cool zu wissen, dass ich den Film zum Beispiel mir dann doch auf jeden Fall im Kino angucken kann.
Kann man durchaus machen oder sollte man auch machen, ja.
Super. Carsten, was hast du noch für uns?
Also ich würde ihn auch noch ganz gerne sehen, aber das, was du am Anfang erzählt hast, das sieht man fast schon alles im Trailer, also das mit der Bahn und so, also so viel, also das habe ich bisher halt gewusst und ich habe halt gelesen, dass der halt auf dem Filmteil vom SXSW vorgestellt worden ist und dort irgendwie sehr beliebt war, aber egal.
Was ist denn SX, sorry, wenn ich das frage?
South
SX,
by Southwest. Dieses Filmfest oder ja, weiß ich nicht, New, das ist halt so ein Festival, zu dem ich gerne mal hinreisen würde. Es findet in Austin, in Texas statt, glaube ich. Und das ist aufgeteilt in drei Bereiche. Es gibt einmal den Musikbereich, aber mit Musik kenne ich mich jetzt so eher gar nicht aus. Dann gibt es halt einen Filmbereich, wo halt alle möglichen neuen Filme vorgestellt werden. Die laufen dann dort zum ersten Mal an oder haben halt Vorpremieren, sage ich mal. Und es gibt halt einen New Media Bereich. Zum Beispiel, ich weiß nicht, kennt jemand Foursquare, so einen Lokalisierungsdienst? Nee, egal. Der wurde letztes Jahr halt, war halt relativ beliebt eine Zeit lang oder ist immer noch beliebt und der wurde halt auf South by Southwest vorgestellt. Egal. Was ich halt zuletzt noch im Kino gesehen habe und mich hat es halt ein bisschen geärgert, weil eigentlich habe ich mich schon wieder einigermaßen drauf gefreut, weil ich habe mir den Trailer angeguckt und habe ich halt irgendwie, ja, mal wieder, ich sage mal, Superhelden gesehen, die mit Handschlag irgendwie Autos in der Luft halten konnten und so weiter und so.
Ich weiß schon.
Ja, und dann habe ich halt noch so ein bisschen bei IMDb nachgeguckt und Morty Noxon ist ja da mit von der Partie, also die hat da irgendwie an dem Drehbuch geschrieben und die ist so ziemlich in jeder Fernsehserie drin, die ich irgendwie schon mal gerne geguckt habe oder gerne gesehen habe. Ob das jetzt, keine Ahnung, Mad Men war oder Prison Break oder was weiß ich, sogar noch so eher ältere Geschichten wie Buffy. Da hat sie halt regelmäßig für Autor, war sie halt regelmäßig Autorin. Und ich glaube, einen gewissen Smallville-Part gibt es da auch noch. Aber naja, der Film heißt Ich bin Nummer 4.
OMG.
Ja, I'm Number 4. Und ich hab am Anfang echt gedacht, das wird jetzt halt irgendwie sowas Wolverine-mäßiges oder halt eine Action-Komödie mit so einer leichten Love-Story oder so. Aber Wahnsinn, es ist wirklich über eine Stunde lang ein Highschool-Drama mit missverstandenen Jugendlichen und Pubertätsgeschichten und der Nerd, der von den Bullies fertig gemacht wird und hast du nicht gesehen. Also fast schon wie so eine kleine Smallville-Folge, könnte man fast sagen, aber halt auf Kinoniveau. Und dann so nach ziemlich genau einer Stunde kriegt dann der Film plötzlich Schwung, denn dann erkennt halt, ohne jetzt viel zu spoilern, der Hauptdarsteller seine Kräfte und es wird dann halt auch die Gegner, die ihn umbringen wollen, ich hab deren Namen vergessen, die hatten irgendwie so einen komischen Sci-Fi klingenden Namen, wie, keine Ahnung, Vogonen oder so, waren natürlich gesucht und der Film hat einen seltsamen Namen und der seltsame Name kommt daher, weil es gibt halt unterschiedliche, mehrere Kinder von einer Alien-Rasse, die auf der Erde versteckt worden sind und die sind halt aus irgendwelchen Gründen durchnummeriert und dann in den ersten paar Minuten des Films sieht man halt, wie der erste, der zweite und der dritte umgebracht werden und die darauf folgenden merken das, dass halt ihre Vorgänger gestorben sind. Unter anderem, erst haben sie irgendwie nur so ein Gefühl dafür und später bekommen die sogar so Brandings am Körper, die hell leuchten. Und es ist halt also eine eher klassische Science-Fiction-Geschichte. Am Anfang eine einstündige Highschool-Drama-Sache und endet dann in irgendwie einem schwachen Science-Fiction-Ding, wo halt die Bösen mit roten Lasern schießen und die Guten mit blauen Lasern und sich irgendwie niedliche kleine Hunde in große Monster verwandeln und Bösewichte, die einfach nur böse sind, weil sie böse sind, die irgendwie es gibt keine Erklärung, warum die diese Kinder umbringen wollen. Es gibt auch keine Erklärung, ob die jetzt irgendwas mit den Menschen zu tun haben, warum die überhaupt auf der Erde sind. Das wird alles nicht erklärt. Am Ende ist es dann noch ein wenig offen gelassen, dass es halt irgendwie noch genug Platz bleibt für einen zweiten Teil. Aber ich fand den nicht so toll. Ich war eher gelangweilt. Die Action, die zum Schluss noch kommt, hatte irgendwie sowas von, ich weiß nicht, habt ihr damals, als ihr noch irgendwie jugendlich wart, gab es immer auf RTL so sonntags so, wie soll man das sagen, so Science-Fiction-Filme oder irgendwelche Filme, die irgendwie Direct-to-Video-Releases waren, aber halt im Fernsehen. Und irgendwie von dieser Qualität, also daran hat mich dieser Film stark erinnert.
Das hört sich für mich so an wie nach
sehr schön vorbereitet.
Was war das?
Das soll ich nochmal machen? Wieder.
Ah, okay. Also was man dazu sagen kann, dass die Scriptwriterin, also die Schreiberin, die das Skript geschrieben hat, wenn ich mich nicht völlig täusche, auch die Twilight-Skripts vorher geschrieben hat, was eventuell erklärt, warum da so viel Teenie-Gedöns mit dranhängt.
Wusste ich gar nicht.
Das habe ich mir schon gedacht, dass der gute Carsten wieder völlig blauäugig seine 10 Euro an der Kasse gelatzt hat und dachte, jetzt mal einen schönen Science-Fiction-Film.
Ja, genau, genau so funktioniert das. Und dann wieder bitter enttäuscht.
Okay. Der nächste Film ist mir letztens im Zelluleute-Chat aufgefallen, dass ich den noch gar nie vorgestellt hatte im Podcast. Er ist schon wesentlich älter.
Philipp, du hattest gerade 4, das weißt du noch, oder?
Ja. Ja, der Gag. Muss ich jetzt 4 Runden schweigen?
Vergiss es.
Meintest du das? Also sollte es ein Scherz in die Richtung sein? Oder?
Ja, es sollte ein. Und ich hatte gedacht, haha, alle lachen, aber wie so aus?
Langsam müsstest du dich mal dran gewöhnen, Carsten.
Ja.
Gibt es den Film schon eine Weile, gibt ihn aber inzwischen auch schon fast schon etwas billiger hin und wieder auf Blu-ray, Carsten, womit ich deine Aufmerksamkeit wieder uneingeschränkt für mich gewinnen konnte. Und zwar ist das Piranha. Habt ihr den beide gesehen, zufällig?
Ja.
Nein.
Nein.
Okay. Also Piranha 3D meinst du jetzt?
Genau. Und was man dazu sagen muss, was vielleicht ein bisschen den Filmspaß erhöht, ist, dass der Regisseur Franzose ist und es ihm sicher einen Heidenspaß gebracht hat, jede Menge Jersey Shore-mäßige Vollidioten amerikanischer Herkunft in äußerst bunten und lustigen Bildern zu zerslashen, beziehungsweise zerslashen zu lassen. Was das Schöne ist an dem Film, ist, dass er sich nicht allzu ernst nimmt. Und was mir sehr gut gefallen hat als alter Jaws-Fan, dass ganz am Anfang Richard Dreyfuss am Angeln ist in einem kleinen Bötchen und er praktisch die erste Begegnung mit Piranhas hat. Es ist ein, das Setting ist an einem Spring Break frequentierten See irgendwo, wo durch eine Erderruption eine Art Öffnung entstanden ist zu einem wahrscheinlich jahrtausendelangen verborgen gebliebenen Unterwasserloch, wo eben ganz böse, uns nicht bekannte, vorsteinzeitliche, dinosauriermäßige Piranhas hausen. Und was jetzt alle überraschen wird, über die junge Meute herfallen. Und das machen sie ganz besonders schön. Das sind auch mit die schönsten Szenen, wenn im Wasser da die großen Partys sind mit den, wie man das übrigens teilweise, es gab mal eine Zeit lang auf MTV so eine Sendung, die praktisch nur bei sowas rumgefilmt haben, irgendwo in Vegas oder so, wo man dann nur so in Bikini bekleidete Frauen sah, die da so getanzt haben am Pool mit irgendwelchen Hoscheks. Und die Slash-Szenen und wie da gemetzelt wird, ist wirklich eine große Freude. Und der Film nimmt sich auch überhaupt nicht ernst, wie ich glaube ich schon anfangs erwähnte. Und dadurch, dass er sich nicht ernst nimmt, kann er auch viel mehr Trash-Potenzial entfalten und ist sich auch nicht zu doof, zwei nackte Erotikdarstellerinnen im Wasser von unten und oben und von der Seite zu filmen, wie sie ihr Liebesspiel im Wasser machen, was auch
zu klassischer Musik wohlgemerkt.
Genau. Und man sieht, der Film ist sich auch nicht zu schade, von einem gewissen Typen in Großaufnahme den abgebissenen Himmel in die Kamera zu halten. Und es ist natürlich ganz bestimmt kein Meisterwerk. Er wird keinen Oscar bekommen. Er ist auf Trash gebürstet. Und ich glaube aber, dass man, um mal wieder die Bierlaune mit Freunden ins Spiel zu bringen, dass dieser Film dafür geradezu ideal ist, weil er ein schönes Tempo hat, alle Klischees, die man von so einem Film kennt, schön aufbereitet und verfeuert. Und da gibt es dann auch die beiden Kinder, die der große Bruder vergessen hat zu babysitten, die dann auch irgendwo auf dem Wasser landen und die gerettet werden müssen. Und ich fand den eigentlich ganz entertainend. Und ich meine, ich bin mit Horrorfilmen inzwischen komischerweise, kann ich mich ganz schwer anfreunden. Irgendwie hat man sich da so ein bisschen satt gesehen. Aber Piranha hat doch Laune gebracht, weil er auch teilweise extrem dumm ist. Also wenn dann der örtliche Sheriff sich einen Motor, glaube ich, schnappt und damit die Piranhas zerteilt und irgendwann dann eigentlich schon merkt, dass sie von allen Seiten kommen und es ist ungefähr 3 Meter weiter der sichere Strand und er aber in einer Sacrifice-mäßigen Handlung sich praktisch selbst opfert, womit er natürlich im Endeffekt der Problematik der Piranhas überhaupt nicht geholfen hat, sondern es wäre viel klüger gewesen, er wäre aus dem Wasser gelaufen und hätte andere Sachen sich überlegt, aber lustiger Trashfilm, wer keine zu hohen Erwartungen hat, wird sicher nicht enttäuscht. Eddie, sag du mal was dazu, da du ihn auch gesehen hast.
Ja, ich kann mich da deinen Worten eigentlich nur anschließen. Ich fand den jetzt natürlich auch nicht besonders gut, so wenn man den mal jetzt unter normalen Kriterien bewerten würde. Ich tue mich in letzter Zeit so ein bisschen schwer mit diesen bewusst auf Trash gemachten Filmen. Das ist irgendwie so ein neuer Trend. Drive Angry gehört da auch mit dazu, auch Piranha oder auch Machete. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn ein Film von vornherein sagt, ach, wir nehmen uns eh nicht ernst und dann trotzdem blöd ist, weil dann heißt es immer, ja, der will ja auch blöd sein.
Nee, aber ich meine, das war vielleicht, also was, so krass meinte ich das eigentlich.
Nee, ich meinte auch gar nicht, dass du das meinst. Ich meinte nur, dass ich das Gefühl habe, dass Piranha auch so in diese Richtung
geht. Ja, aber
also der nimmt sich auch nicht ernst und der ist auch unterhaltsam, aber unterm Strich ist es so ein Film, weiß ich nicht, ob ich für den jetzt in 3D dann irgendwie 15 Euro ausgeben würde im Kino.
Vielleicht nicht, aber ich finde, er ist nicht, also ich finde, man kann ihn nicht mit Machete und Co. vergleichen, weil er vom Drehen her, von der Kamera, der Regiearbeit eigentlich ein ganz normaler Film ist. Und ich frage mich dann, ist er so wie, also dieses Over-the-Top-mäßige, das ist ja durchaus trashig und dieses, wie gesplattert wird, wäre ein Film uns lieber gewesen, in dem jemand versucht hätte, einen ganz ernsthaften, also à la Jaws, Piranha-Film zu machen, wäre das nicht automatisch unfreiwillig komisch geworden, weißt du?
Ja.
Und es ist dann nicht besser, gleich voll reinzuhauen und die Frauen
stimmt, ja,
zu halbieren, was teilweise sehr spektakulär gemacht
wird. Ja, diese Tötungsszenen fand ich auch alle ganz nett. Da gab es auch eine, die ist mir noch in Erinnerung geblieben, wo sich die Haare von einem oder einer, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie in der Schiffsschraube verfangen und quasi die gesamte Kopfhaut weggezogen wird. Das fand ich dann auch wieder nett, wenn dann so diese Splatter-Szenen irgendwie auch originell sind. Und diese von dir angesprochene Schwimmszene mit den beiden Badenixen, die fand ich überragend. Also das hatte schon Kubrick-eske Anleihen, diese zwei wirklich perfekten Frauen, die man schon die ganze Zeit sieht und nach ihnen schmachtet, weil sie die ganze Zeit da im Bikini rumlaufen. Und dann kriegt man auch das, was man genau will. Das ist zum Beispiel die Konsequenz, die beim Sucker Punch dann gefehlt hat. Dass Pussy. Die dann halt da nackt zu klassischer Musik, aber auch wirklich 5 Minuten lang fast wunderschön schwimmen und die Kamera geht um sie rum zwischen die Beine und oben drüber. Und das war
aber sehr ästhetisch gefilmt.
Ja, sehr.
Also überhaupt nicht trashig. Das ist wirklich eine schöne Szene, muss man dazu sagen.
Ja, exakt. Den kann man sich auch auf jeden Fall mal angucken. So, glaube ich, ist ein schöner Blu-ray-Film, wie gesagt, wenn man in der Bierlaune ist und einfach Bock hat, mal irgendwie auf Quatsch und ein bisschen Splatter. Aber ja, neulich habe ich Sharktopus gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt.
Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, als du gesagt hast, diese Filme, die halt so einen Trash-Faktor haben. Und gab's das noch nicht? Ich habe die ganze Zeit an Croctopus gesucht, aber nee, es war Sharktopus.
Genau. Sharktopus mit Eric Roberts.
Eine Sharktopus-Plüschtierpuppe wurde beim letzten Hollywood Babylon Podcast, Live-Podcast auf die Bühne geschmissen. Zur Freude von Kevin Smith, dass es davon ein Plüschtier gibt überhaupt.
Ja. Ja, der war übrigens so schlecht, dass ich nach einer halben Stunde einfach ausgemacht habe, weil der auch so unmotiviert schlecht war. Also da fand ich Piranha dann wesentlich konsequenter und besser, auch von den Effekten und allem. Das war einfach bei Sharktopus wirklich einfach so schlecht, dass ich das Gefühl habe, da saß irgendwie einer mit After Effects alleine eine halbe Stunde dran und hat irgendwie versucht, was zusammenzuzimmern. Dann hat sich der gesagt, komm, wir hauen Eric Roberts rein, das finden dann alle cool, weil der steht für Trash und Straight to DVD. Aber das meine ich eben, wenn das so schon von vornherein feststeht, ey, wir machen jetzt einen Trash-Film, dann ist das eben was anderes, als wenn du wie in den 80er Jahren einfach einen Low-Budget-Horrorfilm gemacht hast, der einfach schlecht war und dadurch einfach irgendwie lustig. Das sind irgendwie auch unterschiedliche Herangehensweisen. Aber ja, also Piranha kann man auf jeden Fall, kann man sich den angucken. Da gibt es sicherlich schlimmere Filme. Aber halt 15 Euro, weil er halt 3D ist im Kino, hätte ich, glaube ich, nicht gemacht.
Nee, ich habe mir auch für 15 Pfund auf DVD geholt. Aber vertiefen wir das nicht. Auf Blu-ray geholt, Entschuldigung. Du bist auch schon wieder dran mit dem nächsten Film.
Okay, ich gebe euch mal ein paar zu aus und dann sagt ihr was dazu, weil ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Also ich könnte ein bisschen was zu Jackass 3 sagen. Den habe ich neulich nochmal geguckt. Ich könnte was sagen zu, wie hieß denn der? Der hieß How Do You Know auf Englisch. Ein Liebesfilm, Liebes-Rom-Com mit Owen Wilson und Reese Witherspoon. Der lief hier auch schon im Kino. Wie hieß denn der nochmal auf Deutsch? Weiß das keiner?
Woher weißt du, dass es Liebe ist?
Genau.
Maximal schnell gegoogelt.
The Green Hornet oder Morning Glory?
Ich würde, ich habe Jackass auch gesehen und ich habe The Green Hornet gesehen und mich würde deine Meinung zu The Green Hornet doch sehr interessieren.
Okay, also The Green Hornet habe ich gesehen und fand ich besser, um es mal direkt vorwegzunehmen, das Fazit, besser als erwartet, aber noch lange nicht super oder gut. Aber ich fand bei Green Hornet, dass der erstens sich selber Gott sei Dank nicht so ernst genommen hat, was, glaube ich, völlig in die Hose gegangen wäre. Und ich fand den sehr unterhaltsam. Ich fand den, da waren auch diese Action-Szenen mit Kato, fand ich eigentlich ganz cool, diese Idee, dass er quasi alles, wie beschreibt man das, quasi ein bisschen langsamer sieht, als es in Wirklichkeit stattfindet und selber sich schnell bewegen kann, quasi so ein bisschen.
Er verlangsamt praktisch alles um sich rum und kann dadurch.
Bullet Time quasi.
Genau, Bullet Time war auch die ganze Zeit in meinem Kopf.
Wie Fry nach der 200. Tasse Kaffee.
Genau. Perfekte Analogie. Ja, ich fand den unterhaltsam und ich fand Seth Rogen irgendwie erstaunlich gut, oder was heißt erstaunlich? Ich fand den eigentlich in fast allen Filmen bislang immer ganz gut. Ich finde den einfach super sympathisch und irgendwie hat er so eine Art, an die Filme ranzugehen, die so der Engländer oder der Amerikaner würde sagen, grounded, bodenständig. Ich mag das, der hat sowas Authentisches, sowas, man kann sich da gut mit identifizieren, so ein Allerwelts-Nerd, der irgendwie in diese ganzen Sachen reinkommt und dadurch entstehen eben immer wieder so Situationskomiken, die mir ganz gut gefallen und er hat auch immer so dieses, was mir auch gefallen hat, dieses leicht aggressive und schnippische, wo er dann sauer ist und dann gab es halt diese eine Szene, die fand ich wirklich großartig bei The Green Hornet, ähnlich wie bei Pineapple Express. Dieser schlechte Kampf zwischen den beiden im Wohnzimmer, das fand ich großartig. Es gibt eigentlich nichts Lustigeres als wirklich beschissene Kämpfe. Also
Hast du da dich nicht auch an Pink Panther erinnert?
Ich wollte es gerade sagen.
Entschuldigung.
Wenn du mich nicht unterbrochen hättest. Ich hätte nämlich genau gesagt, das hat eine alte Tradition, Peter Sellers-Style, so diese schlechten Kämpfe, weil die gut choreografierten, stylischen Zeitlupendinger, da ist man so übersättigt, aber so ein Kampf, wo zwei völlig Unfähige gegeneinander kämpfen, das hat was irgendwie. Und das
also
hat
zumindest er ist unfähig, der
genau, Quartier der andere hat da drauf. Ja. Und ich fand den unterhaltsam. Ich finde, den kann man sich durchaus mal angucken und ich fand den jetzt auch nicht wesentlich schlechter oder so,
als, sage ich mal, ein Iron Man 2 oder so. Also ich fand den solide. Ich fand, das war ein sehr unterhaltsamer, schöner Blockbuster, der natürlich wie alle diese Superheldenfilme jetzt auch nicht mich nachhaltig prägen wird oder es jemals irgendwie in eine Top-Liste schaffen wird. Aber für 1 bis 2 Stunden gute Unterhaltung fand ich den ordentlich. Wie fandst du es denn?
Ich kann lustigerweise das komplett unterstreichen. Und zwar, ich bin erstmal sowieso nicht so ein Superhelden-Freak, wie viele ja freuen sich ja bei jedem Superheldenfilm, der kommt, wie kleine Kinder. Ich bin da eher skeptisch und habe ab und zu mal einen, der mir gut gefällt. Und was mir eben an dem auch so gut gefallen hat, ist, dass er sich nicht ernst nimmt. Und was ich sehr interessant fand beim /Filmcast, man muss dazu sagen, dass die Leute alle asiatischer, also ihre Eltern asiatischer Herkunft sind und sie deswegen ganz besonders sensibel gegenüber jeglichen rassistischen Sachen in Filmen sind. Und sie haben dem Film ganz bös angekreidet, dass dieser Schauspieler, der den Kato gespielt hat, dafür so eine Rolle verfeuert wurde und dass er im Grunde der Diener von Seth Rogen ist und der wäre total der Arsch und das wäre so die Stellung des asiatischen Mannes und bla bla bla. Und dabei finde ich persönlich das totalen Schwachsinn. Also insofern, dass der Film wirklich den wenn es wird niemand aus dem Kino gehen und sagen, wow, der Seth Rogen war ein wahrer Held in diesem Film, weil sie wirklich überhaupt nicht versuchen zu verdunkeln, ganz im Gegenteil, dass der eigentliche Held des Films ist der Kato und der Seth Rogen ist der absolute Unsympath in dem Film. Also er spielt es natürlich so, dass man sich's gerne anguckt, aber man merkt natürlich von Anfang an, dass er am liebsten alles Lob einstreicht und in Wirklichkeit nichts auf die Reihe kriegt und ohne diesen Kato, der ihm sein super Gefährt baut und auch alle Kämpfe im Grunde für ihn gewinnt, wäre er nichts. Und eigentlich finde ich das gerade das Gute an dem Film, dass nämlich nicht der weiße Typ der coole Checker ist und der andere nur so sein Helferlein, sondern dass eigentlich das Helferlein ganz deutlich der Macher ist und er noch so bescheiden ist, dass er den Seth Rogen den Ruhm einstreichen lässt. Von daher, ich hatte eben auch recht niedrige Erwartungen, weil alle gesagt haben, Scheißfilm. Und ich habe ihn gesehen und ich fand ihn echt noch entertained. Ich habe mir gerne anguckt. Es ist nicht so, dass ich gesagt habe, den müsst ihr unbedingt gucken, aber ich finde, für einen Superheldenfilm war das noch eher einer der besseren, weil er eben so komödienhaft war.
Ja.
Also da sind wir ganz auf einer Linie. Lieber Eddie und Carsten, hast du den eigentlich auch gesehen, Carsten?
Nee, aber mich hätte noch irgendwie interessiert, das war ja irgendwie die nächste große Rolle für Christoph Waltz, oder?
Ja, er kommt aber nicht, und es ist dann, glaube ich, auch im nächsten, er ist noch in einem anderen Film jetzt, wo er auch wohl wieder leider so ein bisschen verfeuert wird, ich glaube, der 3 Musketiere oder so, aber ich fand ihn überzeugend. Ich habe ein bisschen Angst, als Deutscher kennt man ja viele Filme mit Christoph Waltz, auch wenn man so mehr so beim Durchseppen irgendwelche Fernsehfilme und man weiß eigentlich, dass der auch total gut einen lieben Menschen spielen kann und eigentlich sehr also verschiedene Charaktere spielen kann. Na, ich suche das Wort und finde es nicht. Er ist sehr versatile und in Amerika habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass er jetzt so ein bisschen als der Badass seit eben Inglourious Basterds so nur noch getypecastet wird und man gar nicht erkennt, dass man ihn auch durchaus mal eine komplett andere Rolle des Spektrums spielen lassen kann. Aber ich fand ihn gut, aber er ist, er kann nicht so glänzen wie in den Inglourious Basterds, was ja auch jetzt nicht unbedingt ein Wunder ist, aber er ist da nicht groß anders.
Aber er ist sehr versatile auf jeden Fall.
Versatile. Mann, sag doch mal, wandelbar. Wandelbar? Ist das das Wort, was ich suche? Notiz an mich selbst, nie wieder Eddie einladen. Nein, kleiner Scherz. Um mal ein bisschen den Parker-Lewis-Style hier reinzubringen. Mann, wandelbar? Wandelbar ist doch
wunderschön.
Ja, kann man das sagen?
Ja, ich hab zum Beispiel einen Wandschrank, der ist ganz wandelbar.
Okay.
Oh, meine Gags, ich lasse es sein, ey.
Ich hab jetzt kurz überlegt, ob ich aus Höflichkeit lachen soll, damit du nicht nachher wieder aus Frust 500 Gramm Butter Wein vorm Kühlschrank isst, wie du es ja
mir ja, mal ich wünsche mir den Kali jetzt zurück, dann gibt es wieder einen anderen, auf dem rumgehackt wird.
Du machst es, du gibst dir selber schon immer die Einladung. Du sagst dir immer schon, ach, warte. Das wäre jetzt gar nicht so aufgefallen. Aber wir wollen es nicht noch mehr vertiefen.
Ja, da hast du recht. Ja, den Film, den ich gesehen habe, war halt auch mal wieder so ein Kino-Ding, wie Ich bin Nummer 4, und zwar geht es um Faster. Ich weiß nicht, ob er noch läuft, aber bestimmt irgendwo noch. Und von der ganzen Filmliste, die ich halt heute zu erzählen habe, würde ich fast behaupten, das war der beste von denen. Was es noch nicht zu einem wirklich sehr, sehr guten, gar nicht wahr, das war der zweitbeste von denen. Aber was es halt noch nicht zu einem wirklich richtig, richtig guten Film macht, aber er ist halt okay gut. Also in der Hauptrolle spielt Dwight Johnson, glaube ich, richtig? Dwayne Johnson, ja, also man kennt ihn als The Rock, diesen großen muskelbepackten Typen. Und was für eine Rolle hat er natürlich immer? Er kommt gerade frisch aus dem Gefängnis und redet sehr wenig und will sich direkt irgendwo an irgendwem rächen. Und dieses Setup wird halt relativ schnell erklärt und er fährt auch ein cooles Auto und hat sofort seine Lederjacke und all das und hat seine coolen Kollegen, die ihm halt irgendwie sofort aus der Patsche helfen und mit Zeug unterstützen. Und man denkt in den ersten 15 bis 20 Minuten, man hätte den ganzen Film gerafft. Aber der Film bekommt noch, ich sage mal, eine sehr spannende Wendung. Es ist zwar eine klassische Rachefeldstory, wo er Rachefeldzugstory, wo er halt irgendwie sich die Liste von Typen holt, aus denen darf ich das verraten, die, sage ich mal, ihm sehr großes Leid zugefügt haben, zwar nicht körperlich, ja, auch körperlich, aber hauptsächlich halt auch psychisch, weil er einen großen Verlust erlitten hat. Ich will aber nicht zu viel verraten, was er verloren hat, und an denen rächt er sich nach und nach. Die Typen, an denen er sich rächt, die sind alle ziemlich unterschiedlich. Da gibt es halt nicht nur halt diese bösen typischen 0815 Bösewichte, sondern halt auch Leute, die ihr Leben komplett gewandelt haben und alles Mögliche. Eine ziemlich coole Rolle in dem Film spielt auch noch Billy Bob Thornton, den ich halt irgendwie immer gerne sehe, weil der Typ halt einfach relativ cool ist. Der hat zwar halt nicht so eine, Down-to-Earth-Sache, was halt der Philipp dem Seth Rogen, was halt dem Philipp an Seth Rogen gefällt, was mir am besten bei...
Das war ich, Schweinerei.
Ich rede Quatsch. Nee, ich habe auch die ganze Zeit noch im Hinterkopf überlegt, wie der Film hieß, woran mich das so stark erinnert. Und zwar Zack and Miri Make a Porno. Da wirkte er wirklich wie der coole Kumpel, den irgendwie jeder hat und sich selber nicht so wichtig nimmt. Aber na egal. Billy Bob Thornton spielt halt auch noch eine wichtige Rolle in dem Film. Und mir hat der Film ziemlich gut gefallen. Also eine fast klassische Rache-Story mit, ich will jetzt nicht unbedingt einen Twist sagen, aber mit halt doch einem cool überraschenden Ende und guter Action-Rache-Film. Hat den irgendwer gesehen?
Nee, bislang nicht.
Ja, also dann vielleicht auf DVD-Release war.
Ist der denn wirklich, also bei The Rock-Film habe ich immer das Gefühl, da steht immer einer und sagt, aber denk auch an die Kinder. Nee. Ist der denn wirklich auch mal hart und auch fies in your face, oder ist das wieder so eine weichgespülte Nummer irgendwie?
Ja, also man muss schon sagen, The Rock ist nicht irgendwie Punisher-mäßig böse. Also er ist schon hart, aber er kennt auch Gnade. So bescheuert das jetzt klingt, aber es ist definitiv nicht noch irgendwie mit einem lustigen Haha-Moment und einem lustigen Sidekick und solche Geschichten, die gibt's da nicht. Also es ist schon ein Film, so bescheuert das jetzt klingt, für Erwachsene, aber mit 14 hätte ich den auch liebend gerne gesehen.
Also ich muss halt sagen, nach Taken oder 96 Hours, dumme Übersetzung, aber egal, Warum heißt der dann nicht 96 Stunden? Kann mir das einer erklären? Warum einen englischen Titel in einen anderen englischen Titel?
Ja, das ist mir auch ein Rätsel.
Egal. Auf jeden Fall nach Taken hat es jeder Revenge-Thriller irgendwie bei mir extrem schwer, weil ich will jetzt, dass mindestens so Ärsche getreten werden wie bei Liam Neeson, ansonsten will ich es nicht sehen.
Dann hast du den letzten Podcast nicht gehört und vor allem nicht den koreanischen Film I Saw the Devil gesehen.
Doch, den wollte ich als nächstes vorstellen. Wie, da habt ihr beim letzten Mal drüber geredet?
Ja. Och, ich habe mir den nämlich auf Koreanisch und jetzt kommt's ohne Untertitel angeguckt. Aber du darfst trotzdem als nächstes drüber reden dann. Also ich bin ja jetzt noch danach dran, wenn Carsten fertig ist. Aber ich finde es durchaus legitim, da mal eine zweite Meinung zuzuhören.
Ja, also ich will Faster jetzt auch nicht runtermachen. Also klar, man wünscht sich natürlich, also ich meine, den besten Rachefilm, den ich bisher gesehen habe, war Kill Bill. Wenn man die beiden Teile zusammennimmt, okay, passt für mich am meisten da zusammen. Ich hoffe, ich zeige jetzt nicht zu viel schlechten Geschmack vor, aber ich fand ihn als Rachefilm eigentlich sehr gut.
Übrigens, Revenge-Movies, da könnte man einen ganzen Podcast drüber machen.
Oh, absolut.
Taxi Driver und Co.
Da bin ich aber dabei, ey.
Ja, gut, komm mal, ist hiermit schon verabredet.
Jetzt hast du was gesagt. Ja, nee, aber Faster fällt da definitiv rein, aber er ist nicht so absolut super brutal. Was ich ehrlich gesagt auch ganz, ganz gut finde. Also es ist nicht so, dass man da wirklich irgendwie abgerissene Arme sieht oder Leute zersägt werden oder so. Es ist halt Gewalt mit Waffen. Und ja, klar, also klare Ziele und der Hauptdarsteller redet nicht viel.
Das ist aber in dem Fall, ja, vielleicht kommt es dem Film nur zu.
Ja, klar, das ist, das passt, da passt wirklich viel. Also man nimmt ihm die Rolle einfach ab.
Okay, also dann werde ich mir den vielleicht sogar mal angucken und dann kannst du mir dann
die 5 Euro... Wenn ich spoilern dürfte, könnte ich euch noch sagen, warum er mir so richtig gut gefällt, aber...
Nee, ich will noch...
Nein,
okay.
Wir werden ihn angucken und dann gibt es eine Sammelüberweisung.
Ja, stimmt.
Euro und dann wieder... Von und nein, Scherz. Der nächste Film, den ich vorstelle, es ist der zweite Mal innerhalb von einem Jahr, dass ich einen Film vorstelle, europäischer Natur, der auf einer Autobiografie beruht, die ich dann zufällig auch schon gelesen hatte, die sich um das Leben eines Kriminellen dreht. Hat da jemand zufällig eine Ahnung?
Moment,
Ein Film, der auf einer Autobiografie beruht, ein europäischer Film, der auf einer Autobiografie beruht, die von einem Kriminellen geschrieben wurde, so rum.
Der Film wurde, das Drehbuch zu dem Film, ach nein, die Autobiografie wurde von einem...
Also bei Mesrin war der
Wie erste. Wie viele Autos kommen denn da drin vor?
Nicht viele. Bei Mesrin ist, war der erste, das war dann eben Public Enemy. Da habe ich das Buch gelesen gehabt und den Film gesehen gehabt. Und jetzt habe ich wieder sowas, halte ich wieder sowas in meinen Händen, wo ich die Autobiografie gelesen hatte. Und
ach, ich weiß es. Nein, doch nicht.
Sag.
Gomorra? Nein.
Nein. Es,
Faster!
Nein. Faster. es kommen übrigens auch Autos vor. Der Film heißt Mr. Nice. Sagt euch das was?
Gleich, wenn ich es gegoogelt habe.
Sagt euch der Name Howard Marx etwas?
Nee, aber ich kenn Groucho Marx.
Okay, ich geb's auf. Howard Marx ist der wohl bekannteste Gras-Großdealer der Welt und Haschdealer. Er kommt aus England und hat eben dieses Buch Mr. Nice geschrieben. Was übrigens, der Titel kommt daher, dass er irgendwann sich die Identität eines anderen angenommen hat, der aber Nice ausgesprochen wurde. Aber er wusste in dem Moment, als er dem seine Papiere hatte, dass er von jetzt an nur noch als Mr. Nice durch die Welt schlendern wird. Es ist wirklich eine spannende Geschichte, weil nämlich Howard Marx durch seine kriminellen Geschäfte zum Teil mit der IRA, aber dann auch für das, ich glaube, es heißt MI6 oder wie das heißt, also für die Spionageabteilung der Engländer gearbeitet hat. Aber eigentlich hat er nie irgendwas gemacht, sondern hat immer nur mal Leute getroffen und hat solche Sachen dann meistens zu seinem Vorteil genutzt. Also wenn er ganz tief in der Scheiße war, hat er die angerufen und hat gesagt, hier, ich bin ja, ich kann jetzt hier im Gericht nichts weiter sagen, und muss den Richter sprechen, dann flüstert ihm praktisch ins Ohr, ich bin ein Spion und habe nur deswegen dieses und jenes gemacht. Und er hat wirklich in großem Stile auch nach Amerika Hasch geschmuggelt und war auch dann in Afghanistan und diesen Ländern, wo eben das im großen Stile angebaut wird. Und es erzählt wirklich seine Geschichte von Harvard, wo es anfing, bis eben am Ende der Knast, womit ich auch jetzt nicht spoiler, weil die Geschichte eigentlich recht bekannt ist. Was so schön ist an dem Film, ist, dass der Hauptdarsteller, der ich kann den Namen immer so schlecht behalten, Rice Ivins, also ihr kennt ihn als den nackten Mitbewohner von Hugh Grant in Notting Hill oder aus Twin Town.
War der nicht auch bei Herr der Ringe irgendwas?
Nee. Aber er ist, also in Twin Town hat er mir sehr gut gefallen und man kennt ihn eben vor allem, weil er irgendwie der Julia Roberts in Notting Hill irgendwie nackt die Tür öffnet.
Ach, der Typ.
Genau. Ja, ja. Und man könnte jetzt denken, so ein Typ, ist der denn das Richtige, um so eine doch ernste Geschichte zu verfilmen? Aber er macht das super gut. Also er macht so gut, dass man über Längen des Filmes immer wieder zweifelt, ist der das überhaupt? Weil er auch dunkle Haare hat in dem Film und er spricht auch wirklich ähnlich wie Howard Marks. Wenn man sich mal Interviews mit Howard Marks auf YouTube anguckt, wird man das bestätigen können. Und was der Film, finde ich, auch wirklich sehr schön macht, ist, dass er wirklich diese Zeit 70er, 80er Jahre sehr perfekt zurückholt. Also es gibt da auch so Szenen, wo er auf einer deutschen Autobahn fährt. Da ist zwar dann dieses Stilmittel eingesetzt, wie auch Tarantinos einsetzt, nach dem Motto, warum ein Auto hinten auf einen Laster hängen und dann eine Kamera davor, warum nicht einfach vor einer Leinwand ihn fahren lassen oder vor einem Greenscreen. Aber die Bilder haben dann oft auch so eine Körnung. Also man kennt solche Szenen ja auch unter anderem aus Forrest Gump, dass man sieht, da wurde echtes altes Filmmaterial benutzt und man hat ihn dann irgendwie da durchlaufen lassen. Und das fällt zwar auf, aber ist dann wieder trotzdem so gemacht, dass man es wie so ein Stilmittel verstehen kann. Ich finde, es kommt, wenn man das Buch gelesen hat, ist natürlich immer schwierig. Sie haben sehr viel gekürzt und sie haben aus drehbuchtechnischen Gründen und um ein bisschen den Spannungsbogen schöner zu haben, haben sie auch teilweise Sachen so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Aber es spielt noch wie wir seit letzter Folge wissen, Blowjob gebende in einem anderen Film, Chloe Sevigny von Big Love spielt auch mit. Und ich fand den Film eigentlich ganz cool. Aber ich weiß nicht, inwiefern ich davor belastet bin, weil ich eben das Buch kenne und die Geschichte kenne und mir natürlich jetzt nicht so auffällt, wie leicht verständlich oder zugänglich die ist, wenn man das Buch nicht gelesen hat. Aber ein spannendes Leben hat der Typ auf jeden Fall gehabt und gerade dieser IRA-Typ, der wirklich total durchgedreht sein muss, war genauso, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Und das ist eigentlich immer was Schönes.
Klingt so ein bisschen auch wie, kann man den mit Blow vergleichen?
Ich wollte gerade danach fragen.
Kann man durchaus. Also er hat eben sehr arg dieses Europa in den 70er, 80ern. Und er hat, das war ja, man muss dazu sagen, dass der Film wirklich dann spielt, aber ich glaube, das ist bei Blow genauso, als das Ganze wirklich angefangen hat mit der Kifferei wirklich. Also so, dass die waren halt in einer Zeit noch, wo man praktisch deswegen völlig ungetrübt bei Tageslicht irgendwo draußen sich ein Joint anzünden konnte, weil die Leute den Geruch und das Produkt, sag ich mal, einfach nicht kannten. Und man kann ihn durchaus vergleichen. Es gibt auch so leichte Hippie-Orgien Ende der 60er und so. Und ich fand dieses, ich bin ein kleiner Mann aus dem Nichts und ich hab echt sehr viel Geld und mach große Geschäfte weltweit. Geschichte ist immer schön zu hören. Und natürlich auch dieses Gejagtwerden und dass dann irgendwann die Frau keinen Bock mehr drauf hat. Und er hat auch übrigens 3 Töchter gehabt. Und also ich empfehle sowieso jedem Mr. Nice zu lesen, was ein absoluter Bestseller ist. Und auch sich den Film anzugucken.
Das klingt gut. Ist das ja. Das ist nicht der erste gute Film, über den wir heute reden.
Nee, aber es ist, ich habe auch gedacht, ich muss jetzt mal so, ich habe bis jetzt wirklich mehr so die Comedy- und Trash-Ecke am Start gehabt und jetzt kann ich auch mal einen Film bringen, der so ein bisschen, den man praktisch seiner Schwiegermutter aus dem Schrank holen würde, wenn sie sagt, ich will einen guten Film gucken. Und da hätten alle Filme, die ich bis jetzt genannt hätte, nicht für herhalten können. Eddie, der nächste.
Ja, also eigentlich wollte ich ja noch ein bisschen auch I Saw the Devil abfeiern, aber nachdem das ja schon...
aber mach das ruhig. Würde. Ich habe den auch nicht so lang und ich finde, eine zweite Meinung ist wie bei einer schweren Krankheit nie verkehrt.
Okay, aber dann will ich noch einen.
Ja, du kannst auch zwei... Dann sag jetzt erst was zu I Saw the Devil und stell noch einen vor.
Okay, also I Saw the Devil kommt von Ji-Woon Kim oder Kim Ji-Woon, müsste man es wahrscheinlich aussprechen. Aus Südkorea, ein Name, der vielleicht nicht jedem was sagt, aber A Tale of Two Sisters sagt vielleicht schon mehr Leuten, was auch ein sehr guter Horrorfilm vom gleichen Regisseur oder auch The Good, The Bad and The Weird, was so ja mit Tarantino so ein ja, Neo-Western-Asia-Ding ist, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der Typ hat auf jeden Fall schon was drauf und I Saw the Devil ist ein Revenge-Film und handelt von einem Secret Agent, dessen Frau brutal ermordet wird von einem Serienmörder. Und es wird eigentlich, der Film ist sehr straight, also es, im Gegensatz zu, was glaube ich anders ist bei I Saw the Devil als bei anderen Filmen, ist eben, dass es nicht so lang dauert, bis irgendwann dieser Secret Agent den Killer gegenübersteht und endlich seine Rache übt. Sondern es passiert eigentlich relativ schnell. Der Typ ist halt krass und findet den Mörder auch relativ schnell. Und das ist eigentlich, so finde ich schon mal an sich, ein sehr interessanter Aufhänger. Die meisten Revenge-Filme sind ja dann eher wie so ein Videospiel mit verschiedenen Stages und Endbossen oder so. Und am Ende gibt es dann den Endfight. Und bei I Saw the Devil geht das recht schnell. Sehr interessant auch, dass der Bösewicht wie heißt er denn, der Schauspieler, ich weiß nicht, aber der gleiche ist, der Odae Soo spielt in Oldboy, also den Hauptdarsteller in Oldboy. Und was an dem Film halt das Geile eben ist, ist, dass er den Serienmörder halt recht schnell findet, ihn auch ordentlich zu Klump schlägt, aber ihn eben nicht umbringt, sondern ihm quasi einen Peilsender verschlucken lässt, mit dem er ihn ständig orten kann. Und was der Secret Agent dann quasi macht, ich nenne Secret Agent, weil er heißt irgendwie, weiß ich nicht, Kim Jung Jim Poo oder was weiß ich. Und es klingt einfach scheiße, dann nenne ich ihn weiterhin Secret Agent. Was halt geil ist, ist, dass er quasi den Typen wieder auf freien Fuß lässt und ihm halt sagt, ja, I watch you, ich beobachte dich. So, und der Typ rafft es erstmal nicht, weil der ist K.O. und hat gar nicht mitgekriegt, dass er so einen Peilsender verschluckt hat. Und freut sich auf jeden Fall seines Lebens, dass er mit dem Leben davongekommen ist, ist aber halt wirklich ein total kranker Psychopath und vergreift sich halt irgendwie dann, sobald er wieder einigermaßen beisammen bei Kräften ist, wieder an irgendwelchen Frauen und will die vergewaltigen und umbringen. Und zack, kommt durch die Tür wieder dieser Secret Agent und kloppt ihn halt wieder derbe zusammen, Martial Arts, mit seinen Martial Arts Skills, und tut ihm furchtbar weh und schneidet ihm die Sehnen durch von den Fersen und macht lauter brutale Sachen und lässt ihn aber immer wieder am Leben und wieder laufen. Also es ist dieses Catch-and-Release-Ding. Und das an sich ist eigentlich schon ganz cool, aber natürlich gibt es dann auch irgendwie einen Twist. Nämlich irgendwann rafft der Typ, dass er einen Peilsender in sich hat, und nimmt dann irgendein Abführmittel, und das Thema hat sich erledigt, und dann gilt es quasi drum. Wie?
Ja, aber war er denn vorher nie, ich sage es jetzt mal ganz bescheuert.
Ja, das kann man durchaus als Plothole sehen. Das ist auch so einer der Kritikpunkte, die man vielleicht an dem Film ja sehen kann, dass er vielleicht schon hätte vorher irgendwie den mal ausscheiden sollen. Es wird im Prinzip nicht thematisiert.
Ja, okay, es muss man sich einfach dran gewöhnen. Also
muss man sich halt dran gewöhnen, dass der den halt vielleicht, was weiß ich, erst nach dem dritten Scheißgang.
Ja, man hat aber auch keine Reference in dem Sinne, wie lange das ist.
Ja.
Es könnte echt sein, dass der halt den Peilsender 2 Tage drin hat und ich glaube, das würde man auch, wenn man jetzt einen Peilsender verschluckt, generell warten müssen, bis der rauskommt.
Ja, also lass einen nicht da an sowas aufhängen. Das ist vielleicht ein Detail, aber finde ich, macht dem Ganzen jetzt nicht wirklich einen Strich durch die Rechnung. Viel eher, wenn man was kritisieren kann. Ich habe mit einem Kumpel geredet, der auch ein absoluter Film-Nerd ist und auch gerade auch so auf ein bisschen asiatische Filme und auch exotischere Sachen steht. Der fand zum Beispiel den Film moralisch äußerst fragwürdig, weil der Typ halt den Serienmörder quasi rein zu seinem eigenen Rachegelüsten immer wieder ja in Situationen lässt, wo es halt richtig gefährlich wird. Sorry, jetzt klingt hier das Handy. Und da gibt es dann halt eine Szene, wo er eine Frau vergewaltigen will und es kommt eigentlich auch schon fast zum Missbrauch und bis er erst einschreitet. Und da fragt man sich schon, ob das alles moralisch noch so ganz in Ordnung ist. Aber mich persönlich, ich habe das nicht so richtig als Kritik verstanden. Mich hat das nicht gestört, weil scheiß drauf. Was halt dann wirklich spannend wird gegen Ende ist, nachdem der Typ diesen Peilsender eben rausgekackt hat, ist, dass dann quasi ja das Rennen eröffnet ist, weil er gesagt hat, okay, ich vergreife mich an einen Überlebenden. Und dann geht es halt darum, wer kommt zuerst zu den restlichen von dem Secret Agent verbleibenden Familienmitgliedern, so ungefähr. Und das ist eigentlich ganz spannend und wie gesagt, ist mal ein Revenge-Thema neu aufgesetzt und visuell sehr geil umgesetzt, coole Kamerafahrten, sehr stylisch, halt wie die Asiaten eigentlich fast alle ihre Filme mittlerweile machen, so. Sieht sehr stylisch aus, geile Kämpfe, die mit richtig Impact, also es tut richtig weh, wenn die sich schlagen als Zuschauer. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der war gar nicht mal so kurz. Wie lange ging der? Über 2 Stunden, glaube ich. 2,5 sogar, ne? Sowas. Und ich fand den trotzdem sehr kurzweilig, ja. Und kann den auf jeden Fall empfehlen.
Also lustigerweise habe ich die ersten 5 Minuten von deinem Review nur gegrinst, weil es fast also satzmäßig deckungsgleich war mit dem, was ich das letzte Mal gesagt habe. Von den Tale of Two Sisters Referenzen über die Hauptdarsteller und. Was mir jetzt aufgefallen ist, was ich vergessen habe, was der Film hat, was ich sehr schön finde, ist, dass von Victor diese Terminologie, die mir neu war, es findet ein Italian Rape da drin statt.
Italian Rape.
Ja, ist ein Rape, den Scorsese vor allem mit eingebracht hat, wo man merkt, dass die Frau eigentlich auch Spaß dran hat. In diesem Haus da, bei seinem
Homie. Ach, das, ja.
Ja. Und es ist eine extrem, also wo ein eben Gewalt nicht geil stilisiert ist, sondern ein Abstoß, diese Messerstecherei. Ich will jetzt nicht sagen, wo sie stattfindet, sonst versaue ich es vielleicht Leuten, aber es gibt da eines Nachts eine Situation mit dem Killer, wo er Leute absticht, die ich sehr krass fand, wie diese Stecherei abgelaufen ist. Aber ansonsten habe ich im Grunde das ähnlich empfunden, den Film.
Also der Film ist generell sehr explizit, das kann man schon sagen, und auch nichts für Zartbeseitete, aber auf der anderen Seite habe ich auch vorhin gesagt, ich mag das auch bei so Revenge-Filmen, wenn es dann auch zur Sache geht. Also dann bitte keine angezogene Handbremse.
Nee, genau. Und der zweite Film, den du noch...
der zweite Film ist ein Film, über den ich auch inhaltlich gar nicht viel sagen möchte, weil je mehr man über den Film weiß, desto mehr wird auch ja alles schon verändert in der Form, wie man ihn aufnimmt vielleicht. Und zwar heißt der Film Dogtooth. Ich frage mal, ob den schon jemand kennt.
Nee, gar nicht.
Ich habe von diesem Film fast vor einem Jahr mal in dem Podcast in die Runde gefragt, ob den jemand gesehen hat, weil ich darüber so krasse Sachen gehört habe. Und ich, Depp, habe mich voll gespoilert beim Slash Filmcast, als sie ihn besprochen haben, habe ich die Spoilerwarnung überhört und ich war im Atelier am Arbeiten, habe gedacht, ach ja, scheißegal, und habe dann gehört, was so ein bisschen die Geschichte ist. Und ich bitte dich nicht zu spoilern, aber mich interessiert unglaublich, wie du ihn fandest.
Okay, also ich erzähle erstmal ein bisschen auch was, wie ich zu dem Film gekommen bin. Der ist auch schon von 2009, ist ein griechischer Film, kam also auch 2009, ich glaube Ende 2009 kam der in Griechenland raus und war jetzt bei den Oscars jüngst nominiert als bester ausländischer Film, hat ihn aber nicht gewonnen. Und das ist ein Film, wie man ihn, finde ich, nur alle paar Jubeljahre sieht, weil es ein Film ist, wo man sich einfach am Ende nur denkt, what the fuck? Also ein richtiger Brainfuck-Film, wo man während des Guckens, aber auch nach des Guckens eigentlich wirklich nicht weiß, wie einem geschieht, aber der auf jeden Fall, man merkt, man hat gerade irgendwie was gesehen, was anders war und was auch nicht schlecht war, aber man weiß einfach nicht, wie man ihn einzuordnen hat, weil er eben wirklich völlig unkonventionell ist. Inhaltlich, wie gesagt, sage ich eigentlich gar nicht, worum es geht. Ich kann nur sagen, guckt ihn euch an und lasst euch einfach mal drauf ein. Ich habe den auch mit Untertiteln geguckt, also original, in griechischem Originalton mit Untertiteln. Und, im Original mit deutschen Untertiteln. Ich habe es am Lachen gehört, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, ich war richtig derbe geflasht danach und ich denke auch heute noch irgendwie drüber nach, habe aber auch irgendwie Schiss, den nochmal zu gucken, weil das ist so ein Film, bei dem man sich ein bisschen unwohl fühlt. Der ist gar nicht irgendwie sonderlich brutal oder
explizit. So Funny Games-mäßig unwohl
fühlt. Ja, genau, scheinbar. Das trifft sehr gut. Funny Games, wobei da ja auch teilweise wirklich brutale Szenen dabei sind.
Aber bei Funny Games sieht man gar keine Gewalt. Man sieht mal irgendwann Blut, aber man sieht ja bei Funny Games ist ja mehr die Atmosphäre, was einen so kaputt macht.
Genau.
Aber nicht explizit geht die Kamera ja bei Funny Games auch nie drauf.
Doch, weil wenn der Typ mit der Shotgun abgeknallt wird, oder?
Nee, nicht so, dass man sagen würde, was für eine Slasher-Szene.
Okay, aber generell die Thematik bei Funny Games ist, dass es da Mord und Totschlag im weitesten Sinne geht.
Ja, ja, klar.
Aber perfekter Vergleich, weil von der Stimmung her tatsächlich erinnert er mich ein bisschen an Funny Games. Ist auch so von der Erzählstruktur und so eben, es passiert einfach so und man ist halt so da drinne und man versteht es nicht so ganz und es wird einem auch nicht wirklich viel erklärt, aber je länger der Film geht, desto mehr versteht man irgendwie, was da passiert, aber kann es auch irgendwie nicht so ganz glauben und dann ist er irgendwann zu Ende und lässt einen wirklich so, also am Ende da sitzen und man weiß irgendwie überhaupt nicht mehr, wie einem der Kopf steht. Und ihr merkt, ich ringe um Worte, weil der Film mich wirklich völlig umgehauen hat irgendwie. Ich kann auch nicht mal sagen, dass das ein überragend guter Film ist. Ich kann nur sagen, das ist mal ein Filmerlebnis und so oft hat man sowas nicht. Und deshalb sollte man ihn sich auf jeden Fall angucken. Und ich bin immer gespannt, wie Leute den dann finden und was die dazu zu sagen. Aber ich habe nach dem Film stundenlang im IMDb-Forum gelesen und fand es halt super interessant und das hat mich dann nachhaltig nochmal ein bisschen mehr geflasht, weil das irgendwie einfach zu sehen, wie andere Leute den interpretieren und was die aus dem Film nehmen und was die sehen und das ist einfach so ein richtig schöner Mindfuck irgendwie und deshalb empfehle ich den nochmal hier Dogtooth. Erwartet bitte kein Hollywood-Unterhaltungsfilm, aber lasst euch drauf ein und guckt mal, was er mit euch macht.
Cool. Carsten.
Ja, ich würde mir auf alle Fälle noch gerne angucken. Oder willst du von mir jetzt den nächsten Film hören?
Ich will von dir den nächsten Film hören.
Okay.
Interessiert mich doch ein Scheiß, ob du... Nein.
Ja.
Den nächsten Film. Ich will natürlich wissen, was du uns noch Jetzt kommt nämlich, du hast vorhin von deinem zweitbesten Film.
Ach so, ja, aber
der korrigiert. Jetzt ja, kommt der beste.
Den verweise ich mir ganz bis zum Schluss auf. Ich weiß gar nicht, ob wir dann zu dem noch kommen, weil der wurde hier auch schon besprochen. Ich nehme über einen Film, der noch nicht besprochen worden ist, denn dann haben die fleißigen Zuhörer auch zumindest eine maximal große Auswahl. Und zwar geht es um einen Film, zumindest auf dessen, also es ist eine Romantikkomödie, deren Basis ein Artikel im New Yorker, glaube ich, ist. Also der Film basiert auf einem Story, auf einer Story, die im New Yorker stand. Und zwar ist die Story folgende, dass es in Verona, eine Stadt in Italien, in der auch Romeo und Julia spielt, also zumindest die Originalfassung von Shakespeare, eine Wand gibt, in der meistens Frauen ihre Liebesprobleme auf einen Brief verfassen und an dieser Wand, sage ich mal, entweder festkleben oder zwischen den Ziegeln klemmen und so weiter und so fort. Diese Wand wird dann regelmäßig von Handyanrufen abgefragt. Und ich lehne hier mal ganz kurz. Ich rufe gleich zurück, okay? Diese Wand wird dann auch regelmäßig von einer Dame sozusagen, wie nennt man das, geerntet. Sie holt also täglich all die Briefe ab. Diese Briefe landen dann in einem Sekretariat, wo sich von mehreren Frauen beantwortet werden, die sich selber Julias Sekretärinnen nennen. Das sind nämlich Briefe, die halt an die weibliche Hauptdarstellerin von Romeo und Julia geschickt werden und alle möglichen Beziehungsfragen werden gestellt. Also ob sie noch mit ihrem Mann zusammenbleiben soll, ob ihr Freund sie betrügt und so weiter und so fort. Und ähnlich wie halt in einem Kummerkasten antworten da halt die Frauen ganz artig drauf. Und
wie heißt denn der Film?
Ach so, der genau, der Film heißt überraschenderweise Briefe an Julia oder im Englischen Letters to Juliet. Und
Amanda Seyfried.
Genau, Amanda Seyfried ist halt eine, ähnlich wie in Eat, Pray, Love, eine New Yorkerin, die einen Job hat, bei dem man relativ wenig machen muss, aber sehr, sehr viel verdient. Sie ist nämlich, wie nennt man sowas, eine Person, die Recherche betreibt für eine New Yorker Zeitung. Und ich glaube sogar für den New Yorker. Und sie macht halt mit ihrem Freund eine vorgezogene Flitterwochenfahrt und zwar nach Italien. Und dort in Verona lernt sie halt zufällig diese Julias Sekretärinnen kennen und übersetzt halt für sie die Briefe, die halt auf Englisch dort ankommen. Das ist halt so der Aufbau dieses Films. Und in dem Film geht es dann halt hauptsächlich darum, dass eine ältere Frau einen Brief an Julia geschickt hat, der 50 Jahre lang unbeobachtet hinter einem Stein in dieser Wand hängen geblieben ist. Und Amanda Seyfried findet den halt rein zufällig und beantwortet ihn dann. Diese Frau, die in England lebt, kommt dann auch prompt nach Verona, um halt eine alte italienische Liebschaft, die sie vor vielen, vielen Jahren gesehen hat, wieder zu besuchen. Und im Schlepptau hat sie ihren Enkel. Und mit dem Enkel wird dann halt eine Liebesdreiecksbeziehung für Amanda Seyfried aufgebaut. Und zwar zum einen der Verlobte, der hauptsächlich Koch ist, und zum anderen halt dieser britische, sehr gut aussehende, aber sie eigentlich gar nicht leiden könnende junge Mann. Und sie muss sich halt entscheiden, zum Ende des Films, für wen tatsächlich ihr Herz schlägt. Also wie man sich vorstellen kann, schon ein ziemlich klassischer Aufbau, aber gar nicht so schlecht, aber auch definitiv nicht wirklich super gut. Aber alles in dem Film gut gemacht. Was man noch dazu erwähnen könnte, ohne euch total ins Koma zu labern, es war der letzte Film von einem relativ berühmten Regisseur, dessen Namen mir nicht einfällt.
Ja, das ist ja toll. Jetzt bin ich völlig wach, jetzt wo du den Namen...
Ja, das werde ich gleich nochmal nachgucken, aber der Film ist aus dem Jahr 2010 und der Regisseur ist dann relativ spontan an irgendeiner ganz schrecklichen Krankheit gestorben. Ich weiß aber nicht mehr was. Aber der Film ist okay. Aber definitiv nicht alleine angucken, sondern eher sowas für den ruhigen Abend mit der Liebsten.
Oh Gott, das klingt ja grauenhaft.
Ja, aber er ist nicht so schlimm. Also Er ist halt okay. Also,
er klingt besser wie das, was ich erst erwartete. Nämlich, ich dachte kurz, du redest von When in Rome.
Ach so.
Und der war wirklich katastrophal schlecht. Aber
ja, also so klamaukig ist er dann auch nicht. Also er hat natürlich diese typischen Rom-Com-lustigen Szenen, wo der ach so tolle Typ dann sich irgendwie ganz blöd hinfällt. Und wenn man, glaube ich, Amerikaner, dann würde man sagen, der Film ist European as fuck. Ich glaube, das würden die sagen, weil die fahren da alle Fiat und trinken ständig zu jeder Gelegenheit Wein und wird Europa oder ganz besonders Italien wird halt wirklich in den schönsten Farben dargestellt. Ständig strahlendes Wetter, alle Leute gut aussehend, wunderschöne Altstädte, alles glänzt und glitzert, es ist Wahnsinn, also er ist okay, also sogar recht gut.
Punkt. Gut.
Aber ihr werdet ihn wahrscheinlich nicht gucken.
Doch, das ist so ein, für mich ist es keine grausige Vorstellung, wie scheinbar für Eddie mit meiner Liebsten auf der Bank einen Film zu gucken. Und wenn du ihn mir empfiehlst, für diese Gelegenheit zu gucken, dann werde ich ihn gucken. Wenn meine Frau irgendwann geht und sagt, was das für ein langweiliger Scheiß, würde ich sagen, das hat der Carsten mir empfohlen.
Ja. Ich meinte das auch weniger auf den gemeinsamen Abend mit der Frau bezogen, als auf Filme, die
aus
genau
so Nummer einen Abend hinziehen. Ja. Podcast ist raus an deine Freundin. Aber gut, dann, aber der Film ist dir auch nicht bekannt, Eddie, nehme ich an.
Ich vom Namen, aber ich habe ihm am Anfang habe ich gedacht, du redest von Julia und Julia.
Nee.
Nee. Aber,
den hab ich wiederum.
Ich kenne dieses Poster mit Amanda Seyfried, die ja irgendwie so ein bisschen so Augen hat wie hier Yvonne Katterfeld. Und deshalb ist irgendwie dieses Poster völlig in meinem Kopf eingebrannt. Aber über den Film selbst wusste ich eigentlich wenig, außer dass es ein Frauenfilm ist. Das habe ich irgendwie mal irgendwo gelesen oder aufgeschnappt. Hat mich deshalb auch nicht so interessiert. Aber klang ja eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, der Regisseur, ich habe es schnell nochmal gegoogelt, heißt Gary Winnick. Oder Weinig, keine Ahnung.
Okay. Na, jetzt bin ich hellwach. Und da kann ich ja meinen letzten Film vorstellen für heute. Und zwar ist das The Killer Inside Me. Oh. Mit Casey Affleck, Kate Hudson und Jessica Alba. Hat denn zufällig jemand gesehen noch hier in der Runde?
Leider noch nicht.
Ah, nee, habe ich noch nicht.
Also ich muss sagen, dass ich seit diesem, fällt mir jetzt der Name nicht, Gone Baby Gone, eigentlich ein großer Casey Affleck-Fan bin und ich bin vor allem auch ein großer Fan, klingt jetzt wahrscheinlich ein wenig homoerotisch, aber ich finde, er hat eine extrem lässige Stimme, also seine Originalstimme, ich kenne natürlich die deutsche Synchronstimme nicht, aber er hat so einen extrem nuschelnd, ja, beinahe schon stimmbruchartigen Tonfall und deswegen war ich sehr froh, mal wieder einen Casey Affleck-Film sehen zu können und der Film spielt in den, ich würde mal sagen, späten 50ern, Anfang 60er in den Staaten irgendwo in Texas und er ist ein Dorf-Sheriff und hat eine Art Liebschaft mit Jessica Alba, die er eigentlich, der eigentlich sagen soll, dass sie sich verpissen soll, weil man sie der Prostitution verdächtigt und das macht sie auch und das ist natürlich nicht gern gesehen und er hat dann eben eine Liebschaft mit ihr und man fragt sich schon, in was für eine Richtung sich der Film entwickeln wird, aber recht schnell und ich hoffe mal, es wird mir nicht als Spoiler gewertet, sieht man, dass er irgendwie ein äußerst düsteres Wesen hat und er auch gleichzeitig einen äußerst gemeinen, perfiden Plan hat, auf den ich jetzt nicht zu sehr eingehen will, aber er kommt zu ihr, zieht sich seine Lederhandschuhe an und schlägt sie einfach zu Tode. Und das ist wirklich sehr hart anzugucken, weil er einfach immer wieder ihr in die Fresse schlägt und ich habe das jetzt auch alles so aufbereitet, ohne das Ende zu spoilern, aber er Es ist diese klassische Geschichte, Ripley-mäßig, dass man eben immer an seiner Seite ist, ihn äußerst krank findet, aber andererseits auch gespannt ist, wie er sich aus der ein oder anderen Geschichte wieder rauswindet und die Schlinge zieht sich immer enger um ihn herum zu und es gibt am Ende ein spannendes Showdown-Ende. Und eigentlich hat mir der Film ganz gut gefallen. Ich fand den sehr entertained. Ich fand das Setting sehr schön. Also es war irgendwie wirklich so ähnlich wie in Mr. Nice, dass man wirklich das Gefühl hatte, teilweise als hätte wirklich jemand, als wäre der Film wirklich in dieser Zeit gedreht worden. Also von den Autos, den Billboards, allem möglichen. Eine sehr runde Sache und ich finde ihn eigentlich auch ziemlich überzeugend. Das ist mal eine total andere Rolle und er spielt eben echt ein one sick son of a bitch und das macht er eigentlich ganz gut und man sieht eine Menge Ärsche, die gespankt werden, möchte ich mal sagen. Das ist so ein Film, wo man unfreiwillig wegen des Genres irgendwie horny wird, weil man die ganze Zeit irgendwelche doch recht wohlgeformten Hintern sieht, wo so eine Hand drauf klatscht. Und das ist eigentlich so mein Betthüpfer für euch heute. Und ich würde ihn empfehlen, es ist ganz bestimmt keine Empfehlung à la wow, 5 von 5 Sternen, aber ich finde ihn doch wesentlich qualitativer als den ein oder anderen Film, den ich eingangs genannt hatte. Und also auf jeden Fall ein sicherer Videotheken-Mitnahmefilm, wenn nicht gar ein Kinofilm.
Er hat aber ja gar nicht mal so gute Kritiken bekommen, glaube ich, ne?
Das kann gut sein, aber davon lasse ich mich doch nicht beeinflussen. Nee, ich glaube ja auch nicht, es gibt viele Sachen, ich weiß, dass ich mit Victor mal kurz drüber gesprochen habe, der fand ihn, glaube ich, auch nicht gut, aber ich fand ihn, mir hat er Spaß gebracht. Ich habe mit meiner Frau geguckt und wir hatten zu keiner Minute irgendwie das Bedürfnis, ihn abzubrechen oder so. Und wir haben ihn bis zum Ende geguckt und ich fand ihn doch eigentlich, mich hat es interessiert. Ich mag diese Filme, wo ich immer denke, was machst du für einen Scheiß oder warum machst du das? Ich mag diese Filme, wo man nicht Sympathien für den Hauptdarsteller hegt, aber unfreiwillig irgendwie immer hofft, dass der nervige Dorfbulle, er ist selber ja Polizist, aber dass irgendwie dass die Leute ihm nicht auf die Schliche kommen, wie in diesem Woody Allen-Film, den ich mal vorgestellt hatte, wie in diesem Ripley-Film, wo man eigentlich oder wie auch in The Shield eigentlich in den letzten Seasons, dass man einfach irgendwie denkt, was für ein Arschloch, aber bitte lass dich nicht fassen. Und das, sowas mag ich einfach. Und ich bin aber auch vielleicht ein bisschen vorbelastet, weil ich eben Casey Affleck einfach eine coole Sau finde und hoffe, dass der noch viele Rollen bekommt. Jetzt frage ich mich, Eddie, wenn du möchtest, eigentlich sind wir schon am Ende, aber du kannst gerne noch als Gast noch einen Film raushauen.
Als Rausschmeißer sozusagen.
Genau, als Bettopfer.
Boah, da muss ich gerade mal überlegen. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Also,
du musst nicht. Es sei denn, das ist eine Ehre sozusagen.
Ich kann nur sagen, vielleicht sage ich noch kurz was, weil ich den, wann war es, vorgestern oder so, Jackass 3 nochmal gesehen habe. Ich hatte ihn schon im Kino gesehen. Und es gibt ja eigentlich nur zwei Sorten von Menschen, nämlich die Jackass hilarious finden oder so awesome, und die anderen, die es einfach nur die größte Zeitverschwendung und dümmste Sache der Welt finden. Und ich zähle mich zu den Ersteren. Ich habe da einen unfassbaren Spaß bei allen Jackass-Sachen. Ich habe auch alle Folgen auf DVD und alle Filme und ich habe den dritten Teil jetzt nochmal geguckt auf Blu-ray und ja, was soll ich sagen? Ich habe einfach großen Spaß. Ich finde, dass die natürlich sehr primitive und dumme Sachen machen, aber immer in ein doch sehr kreatives Setting. Also die Ideen, die sie haben, um ihren Mist zu machen, das ist eigentlich das, was mir gefällt. Also da gibt es eine Szene, da schießen sie irgendwie einen Dildo. Der ganze Film ist ja mit dieser Super-HD-Kameras in Super-Slow-Mo aufgezeichnet. Und dann schießen sie so ein Gummidildo. Und er fliegt dann so in dieser Super-Zeitlupe an vorbei und dann haben sie im Hintergrund haben sie aber so kleine Modellstädte gebaut, zum Beispiel von Paris, so einen kleinen Modelleiffelturm und dann läuft während dieser Penis in Zeitlupe da straight vorbei fliegt am Eiffelturm, läuft dann so französische Musik im Hintergrund und ich musste da lachen oder ein Typ von denen kann absichtlich furzen. Ja, und was an sich ja sehr platt ist und auch überhaupt eigentlich nicht lustig, aber was sie dann daraus machen, ist halt, dass sie ihm halt eine Dartgun in den Hintern stecken und der andere sich einen Luftballon an den Arsch und dann schießt er diesen Luftballon mit seinem Furz, schießt er den Dartpfeil aus. Egal. Jedenfalls fand ich das überragend. Awesome.
Da muss ich doch aber zumindest nachfragen, ob dir Dirty Sanchez ein Begriff ist.
Vom Namen her, aber es ist halt, ich bin halt mit Jackass auch irgendwie aufgewachsen, so, ich habe das immer auf MTV früher geguckt und ich mag halt diese Charaktere und irgendwie, es gibt ja noch die Dudesens und lauter so Sachen.
Die haben es übrigens erfunden, die Dudesens.
Mag ja alles sein, aber ich gehe dann eben mit dem Replikat, also wie auch immer, Dirty Sanchez ist ja ein Begriff, aber ich habe selber noch nicht geguckt.
Also ich sag's deswegen, weil ich mir ich habe Dirty Sanchez auch immer sehr gern geguckt. Ich war übrigens sogar bei einem Steve O Live-Auftritt in Amsterdam mal, wo er sich seinen Sack ans Bein getackert hat. Und bin auch ein großer Jackass-Fan, aber Dirty Sanchez kann ich insofern empfehlen, weil da gibt's bei Amazon UK wirklich so eine ganze Box mit allen möglichen Seasons und dem Kinofilm und überhaupt irgendwie für ein Apple und ein Ei und die sind halt anders, sind teilweise wesentlich expliziter und brutaler, aber es gibt gerade dieser Pancho, das ist so ein Kleiner, der immer, wenn er besoffen ist, und das ist er, glaube ich, immer, einschläft und sie machen die wildesten Sachen mit ihm im Schlaf. Also sie machen ihm ein dickes Fahrradschloss um den, also so ein festes Schloss um den Hals und einer von denen schluckt den Schlüssel runter. Also er muss dann echt so 3 Tage mit so einem beschissenen Schloss um den Hals rumlaufen und also ist sehr komisch und für Leute, die den derben Humor, also gerade der Dirty Sanchez Kinofilm ist sehr hart.
Also irgendwann musst du, Philipp, du musst dir die letzten 2 Minuten einfach nochmal, also vorher kurz in Urban Dictionary nachschlagen, was ein Dirty Sanchez ist.
Ich weiß, was ein Dirty Sanchez ist.
Und dann nochmal die letzten Sätze einfach mal alle Revue passieren lassen. Ich muss gestehen, ich würde gerne auch Jackass 3 sehen, aber ich kenne absolut niemanden, der sich diesen Film mit mir angucken wollte. Alles fing, glaube ich, irgendwie an, als wir zu zweit irgendwie im Film saßen, wir waren die Einzigen, die gelacht haben. Aber was ich noch kurz dazu sagen wollte, dieser Trailer, was bisher das Einzige ist, was ich von dem Film gesehen habe, der hat, das war einer der wenigen Trailer, die ich echt irgendwie 15 Mal zurückspulen konnte und ich mich bei dieser High-Five-Nummer wirklich minutenlang mit Bauch festhalten. Oh,
diese Hand meinst du, die um die
Ja, Ecke diese klatscht, gigantische ja. Hand, ihm einfach das Tablett und komplett von den Füßen fegt. Das ist Wahnsinn, wie billig der Gag eigentlich doch ist.
Das meine ich ja, genau.
Ja, wie mühevoll dann aber diese Aufmachung, halt diese Hand nachbauen und das irgendwie da einzubauen und das halt auch alles aufzubauen. Und das scheint ja dann auch nicht Schauspieler zu sein, denn so absolut blind kann man nicht auch nur ohne auch nur irgendwie zu zucken in sein eigenes Verderben laufen. Und also
das ist übrigens ein gutes Thema, was du ansprichst, weil es im Internet Leute gibt, die felsenfest behaupten, dass diese eine Szene mit den Wespen in oder Bienenwands im dritten Teil, dass da CGI benutzt wurde.
Ich habe das noch nicht gesehen.
Kann sein, aber ganz ehrlich, also das sind so Sachen, das frage ich mich nicht, weil ich habe einfach Spaß, während ich es gucke und warum soll ich den Spaß selber nehmen, indem ich jetzt groß recherchiere oder nicht, was da jetzt noch nachträglich gemacht wurde oder nicht. Ich meine, die machen so viel Kram, der einfach krank ist und ob dann eine Sache davon gefaked ist oder nicht, das ist dann mir auch letztendlich wirklich auch egal. Ich kann nur sagen, was mir halt gerade auch bei Jackass immer gefällt, ist eben auch dieses Kreative, dieses Lustige. Also es ist nicht einfach nur krass, also natürlich gibt es diese Sachen auch, aber es ist auch dieses Drumherum, wie das, wie es aufgebaut wird und diese Persönlichkeiten. Da ist sicherlich auch immer ein bisschen gespielt dabei, weil man weiß, die müssen einen Film abliefern und lieber faken sie irgendeinen Kram, als dann am Ende nichts zu haben. Aber letztendlich sind da so viele Sachen dabei, wo ich einfach meinen Spaß habe und wo ich auch merke, dass die einfach irgendwie eine gute Zeit hatten, während sie es gemacht haben. Und da sind wirklich auch teilweise so bescheuerte Sachen dabei, einfach zum Beispiel beim dritten Teil diese Rocky-Nummer, die so ein Running Gag ist, wo er quasi in Zeitlupe, also es wird in Zeitlupe alles dann gezeigt, aber er kommt von hinten, hat in der linken Hand einen riesen Boxhandschuh und in der rechten Hand ein Glas Wasser und schleicht von hinten an die Leute an, kommt rechts, spritzt dann in das Glas Wasser ins Gesicht und kommt von links die Faust. Und das wird dann einfach in super Zeitlupe gezeigt und ich kann mir da den Arsch ablachen drüber. Es ist total infantil und bescheuert und ich finde aber auch, das muss auch mal sein. Und ich habe den dritten Teil in der Pressevorführung auch gesehen und ich habe beobachtet oder ich meine beobachtet zu haben, dass die Leute am Anfang sich nicht trauen, über sowas Debiles zu lachen. Ja, gut, das ist vielleicht bei, wenn da so ein Raum voll mit Filmkritikern ist, eh schon mal schwierig, aber generell ist es sowas, wo ich das Gefühl habe, die Leute trauen sich nicht, über sich anfurzende Leute zu lachen oder so, weil es einfach zu Niveau ist. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach lustig. Ein Furz ist einfach was Lustiges. Und wenn man dann noch damit irgendwelche lustigen Spiele macht, wie zum Beispiel Seifenblasen zu furzen. Mein Gott, also warum nicht auch mal anderthalb Stunden total debilen Scheiß? Wenigstens ist es nach vorne hin als das auch verkauft und nicht wie bei Sucker Punch total dummer Müll und versucht aber was anderes zu sein. Und damit schließt sich nämlich der Kreis.
Eine Frage hätte ich noch. Wie ist denn die Musik dabei? Denn in den anderen oder auch häufig in dieser Jackass-Fernsehserie war die Musik, ob das, keine Ahnung, The Smiths war oder so, fand ich eigentlich, hatten die immer eine ziemlich coole Musikauswahl. Ist das da immer noch? Ich meine, auch wenn sie die Stücke häufig nur anspielen oder so, oder ist das nicht mehr so?
Boah, ey, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet, muss ich zugeben. Aber die kommen ja alle so aus diesem Skate-Rock-Ding. Also deshalb ist da so auch, glaube ich, dass der Mix so stimmt. Aber mir ist ehrlich gesagt, müsste ich jetzt lügen, nicht wirklich aufgefallen. Außer das letzte Lied, was auch sehr schön ist, übrigens sehr schöne Credits beim dritten Teil, wo sie zusammen singen Memories irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob es den Song wirklich gibt oder ob sie den selber eingespielt haben. Why can we go back there? Und dann zeigen sie dauernd Bilder von der gesamten Crew, als sie noch Kinder waren. Und das ist halt irgendwie lustig, wenn du dann so diese süßen Kinderbilder siehst von diesen ganzen Leuten, von Steve-O und von, weiß ich nicht, wie sie alle heißen, Bam Margera, und siehst, was das für junge, unschuldige Kinder sind und weißt, was gerade alles gesehen hast, was die gemacht haben, wie die sich mit Sekundenkleber irgendwie ihre Bäuche aufeinander geklebt haben oder so. Und denkst einfach nur, oh Gott, was ist aus denen geworden? Das fand ich irgendwie einen schönen Rausschmeißer am Ende.
Ja, scheißreich sind die geworden.
Ja, scheißreich. 40 Millionen oder so habe ich mal irgendwo gelesen. Oder sogar noch mehr.
Johnny, also die Filme haben unglaublich viel Geld eingespielt. Ich habe ja heute lustigerweise auch die Blu-ray in den Händen gehalten und habe gedacht, ich warte noch mal, bis ein bisschen billiger wird. Die 17 Euro war es mir nicht wert.
Ja. Aber ich kann da auch nur empfehlen, Amazon UK, wer Bock hat, mal in dieses Jackass-Universum einzusteigen, gibt's die Jackass-Box mit allen drei oder vier Staffeln, weiß gar nicht, wie viel es sind, allen Folgen und den ersten beiden Filmen für, glaube ich, 12 oder 13 Pfund.
Hast du dir denn die Steve-O Don't Try This at Home-Filme alle angeguckt?
Nee, die kenne ich nicht.
Die solltest du dir auf jeden Fall. Also ich fand den zweiten, der war ein bisschen arg, da gibt's so eine Schlägerei drin, sowas mag ich nicht, aber gerade den ersten und ich glaube, es ist der dritte, wo er so wie dieser Eddie von nicht du, sondern dieser Iron Maiden Typ illustriert ist, ist sehr geil. Aber der erste ist, also unbedingt, gerade wenn du Jackass-Fan bist, da kommen auch die anderen drin vor und da sieht man auch so die Shows, wie ich eine gesehen habe. Und im dritten kommt sogar die Show vor, wo auch ich zu Gast war in Amsterdam. Also es gibt's bestimmt auch für ein Apple und ein Ei, diese Don't Try This at Home 1 bis 3, wird mich nicht wundern.
Ja, werde ich auf jeden Fall, das ist ein guter Tipp. Das wusste ich gar nicht, dass das gibt.
Solltest du dir geben. Okidok, dann Eddie, ich bedanke dich bei mir und halte dich auch gleichzeitig in meinem Hinterkopf irgendwann in den nächsten Wochen für einen Revenge-Film-Podcast. Übrigens eine super Idee von mir, wenn ich das mal so sagen darf, weil mir fallen gleich...
Einmal musste es noch sein.
Ja, natürlich. Ich überlege mir fürs nächste Mal was. Oder ich überlege gerade, ob ich dieses Facebook-Bild, wo du als Wikinger verkleidet bist, auf die Facebook-Zelluleute-Seite klatschen soll. Nein, es war mir eine Freude, es war sehr schön, coole Filme, coole Vorstellungen, war eine nette Runde. Ging auch technisch bis auf ein, zweimal, wo ich ein bisschen Angst hatte, aber komischerweise hat Skype bei dir immer geschafft, dass sie dich weggezogen haben. Dann warst du mal so 2-3 Sekunden weg, aber dann kam...
Ich?
Ja, aber nur ganz selten.
Schweinerei.
Mit dem Wort, also haben sie da noch hinterher geliefert sozusagen. Also es war nie so, dass man nicht gerafft hat, aber es war auch nur ganz am Anfang eigentlich so, dass man dich, teilweise bist du auch so lauter und leiser geworden, aber das macht es ja nur spannender und ist ein bisschen fordernd für unsere Zuhörer, aber es war besser. Die letzten beiden Drittel war es auf jeden Fall super. Und Carsten, auch du, und bitte hör nicht auf, deine Karlauer rauszuhauen, denn gerade beim zweiten Mal hören lache ich da immer sehr laut.
Ich habe nächste Mal ganz, ganz neue, ganz schlechte Karlauer.
Sehr okay. Schön.
So ausnahmsweise mal schlechte. Ja. Okay, Doc, Mädels, ich bedanke mich. Bis zur nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Zelluleute. Okay, tschüssi.
Tschö.
Tschüss.